Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Freut mich, dass wir euch die Wochen wieder eine neue Geschichte erzählen können von einem ganz spannenden Gast, was ich heute da habe. Ich muss wieder dazu sagen, heute müsst ihr mit mir vorlieb nehmen und der Hauser Andi ist diesmal nicht dabei, was ich sehr schade finde. Ich freue mich schon wieder, wenn er bei den nächsten Folgen wieder seinen verbalen Blähungen gefunden tut bei uns. Aber heute nichtsdestotrotz wird es sicher nicht langweilig, weil heute habe ich einen Superstar-Gast eingeladen, den ich auch mittlerweile, wir haben gerade drüber geredet, schon 22 Jahre kenne. Und somit, ja, sagt's mir immer, wenn von gewissen Saisonen bleiben da immer ein, zwei Leute und der Christian ist mir geblieben, sage ich jetzt einmal. Wir haben uns immer wieder getroffen und jetzt habe ich schon seinen Namen verraten. Herzlich willkommen, Sillenboot Christian.
Servus Andi, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und bin gespannt, ja, über welche Ergüsse wir uns unterhalten in den nächsten paar Minuten oder Stunden.
Ja, Ergüsse trifft es bei uns sehr, sehr gut. Nein, freut mich wirklich, dass du da bist. Wie gesagt, in Christian habe ich kennengelernt, in Schürs am Arlberg um. Bei meiner dritten Saison war das 2001 auf 2002, weil wir gerade drüber geredet haben. Und der Christian war in der Küche. Ich glaube, du warst Gabmasche, gell?
Oder? Ja, genau, in der Saison glaube ich Gabmasche und beziehungsweise auf dann, ja.
Und ich war in der Hotelbar und wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren auf Saison oder so, oder war es jetzt vor 24 Jahren habe ich Saison angefangen. Und ich habe eigentlich jede Saison, egal wo ich war, sind mir zwei, drei Leute geblieben oder ein bis zwei Leute. Und der Christian gehört dazu, was mich sehr, sehr gefreut, weil ich den Haber jetzt, sage ich, sehr schätze. Ja, super, super Koch ist er nicht mehr aktiv jetzt in der Küche. Naja, eigentlich schon wieder, aber zu dem nachher mehr. Hat ein super Know-how, also sehr umfangreiches Wissen in der Gastro und das schätze ich sehr. Ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse und ein bisschen freaky im Kopf, was mir sehr taugt. Aber Christian, ich will es gar nicht lange mehr rumreden. Stell dir mir bitte selber vor, woher kommst du, wer bist du, was saufst du, was frisst du?
Ja, danke Andi. Wo fange ich an? Ja, ich komme gebürtiger wie du aus Österreich, komme eigentlich aus dem Almdal, genau aus der Gemeinde Scharnstein. Ort ist der Fichtwang. Bin aufgewachsen in der Gastronomie schon, zwar nicht in den elterlichen Betrieb, aber der Onkel hat ein Wirtshaus an der Metzgerei, ist vielleicht den einen oder anderen auch bekannt.
Also ich glaube, das ist sicher einige Leute bekannt, weil es ist eigentlich eine Institution. Donnerstag zum Beispiel Kesselhaus, Sillenbrot in Scharnstein, oder?
Das ist seit Generationen der Hotspot den Donnerstagvormittag. Gewaltig, was da drüber mischt. Und ich mische seit heuer auch wieder ein bisschen mit, was mich auch super gefreut, weil es einfach ein Back to the Roots ist und zur Familie gehört. Ja, wir haben eh gerade drüber geredet. Bin offiziell fast 30 Jahre in Tourismus und Gastronomie unterwegs, habe 94 meine Doppellehre begonnen, gar nicht so weit weg von da. Und ja, mische international seitdem ein bisschen weg, war lange in der Kochszene, habe aber Doppelberuf gelernt, im Kellner- und Barbereich genauso gearbeitet und bin mittlerweile, muss ich sagen, seit 4 Jahren selbstständig, bin im Beratungsbereich, Consulting-Bereich und im Handel unterwegs, selbstständig mit der eigenen Firma und ja, entwickle neue Konzepte von der grünen Wiesen weg, ab Hotel, Restaurants, Bars etc., bis hin zu Bistro- oder Franchise-Systemen, aber auch bestehende. Ja, man weiß viel, Generationenübergaben, man muss investieren, die Zeiten sind nicht besser geworden, muss sich ein wenig orientieren, was gibt der Markt her, wie kann man wirtschaftlich vielleicht das ein oder andere rausquetschen, weil es halt doch nicht mehr so einfach ist in der Branche. Ja, und für das bin ich da, österreichweit, und gib mir einen Senf dazu.
Sehr cool, sehr cool. Naja, da braucht man ja, wenn man Beratung, also deine Firma heißt der Sillenbrot Consulting, könnt ihr mal auf die Webseiten schauen, ganz eine spannende Geschichte. Ich glaube, wenn du so eine Consulting-Firma oder generell Beratung hast, brauchst du mal Expertise, du brauchst du super Know-how und musst sicher in der Gastronomie, gerade ich rede jetzt mal nur von der Sparte Gastronomie, musst verschiedene Stationen durchgemacht haben. Und du hast ja wirklich einiges schon gemacht in deinem Leben. Also das ist ja auch ein faszinierender Lebenslauf, der lässt sich auch sehr geil, sage ich jetzt einmal. Wir haben uns kennengelernt in Zürs in Turners Alpenhof. Da haben wir eine Saison miteinander verbracht, was sehr lustig war. War schon eine geile Zeit da oben. Bis dann gewisse Stationen, glaube ich, bist du durchgegangen und dann hast du größere Projekte gehabt, so wie warst der gastronomische Leiter am Red Bull Ring unten mit den Outlets, dann warst du in meiner Stiegelbauerei. Jetzt hören wir ein bisschen deinen Werdegang mit den wichtigsten Eckpunkten. Ich glaube, das ist sicher sehr interessant, was du bis jetzt alles gemacht hast.
Ja, ich fange mal knapp vor 30 Jahren an mit der Lehre. Mit 14 schon weg von zu Hause, einmal, zweimal im Monat maximal daheim. Also sehr schnell selbstständig geworden, was das betrifft. War ganz, ganz wichtig. Auch sehr intensive Zeit in der Jugenddrangzeit. Das kennen wir, glaube ich, beide. Ja, da probt man halt viel. Muss aber, wenn man sich die Suppe einpackt, selber auslöffeln. Nein, war schon super. Mir war wichtig, immer im Mechert fremde Kulturen sehen, im Mechert was anders sehen, nicht immer nur wieder heim sein. Und bin eigentlich gleich nach dem Bundesheer mal nach Deutschland gegangen, in die Schweiz gegangen, war dann auch weiter international unterwegs und habe mich eigentlich immer nach der Decke gestreckt. Ja. Wollte immer meine Grenzen ausloten und habe das eigentlich in der Top-Gastronomie gefunden. Ob es immer gesund ist, ist was anderes. Aber ich sage mal.
Drum die grauen Haare, oder?
Welche Haare? Dann können wir beide ein Lied auf singen. Am Kopf werden es weniger, woanders vielleicht mehr in unserem Alter mittlerweile. Aber ja. Habe halt da im Bereich der Top-Gastronomie, im Fünf-Sterne-Bereich, im Michelin-Stern-Bereich etc. mir nichts geschenkt. Das kennst du genauso, viele Stunden gearbeitet.
Yes.
Aus einem Idealismus, aus einem Team-Spirit, aus einer Weiterentwicklung für sich selber.
Geil war's, oder?
Gar nicht so ums Monetäre ist da gegangen damals noch. Heutzutage geht es vielleicht ein bisschen zu viel ums Monetäre. Da ist uns eher ums Zeugnis, wie man so schön gesagt hat, auch gegangen, wo man war, damit man vielleicht auch wieder in diese guten Häuser woanders reinkommt. Anders hast du gar keine Eintrittschance gehabt. Und das war mir ganz wichtig. Bin dann nach meinen ganzen internationalen Affären in die Richtung gegangen, weg aus dem Gourmetbereich. War mir auch ganz wichtig, weil ich wollte dann einmal eine Menge, eine Masse. Und da reden wir von Formel 1, da reden wir von Events mit ein paar hunderttausend Leuten, aber auch Caterings im High-End-Segment für 800 oder 1000 Leute, Galadinners irgendwo auf der Welt, in Europa oder wo auch immer, hängen geblieben und habe mir das angeschaut und habe mir das einige Jahre gegeben. Muss auch sagen, sehr, sehr intensiv. War teilweise ein, zwei Tage im Monat vielleicht daheim.
War das die Zeit, wie du in Steiermark gearbeitet hast?
Nein, das war nur davor.
Aber was hast du da gemacht?
Das war noch davor. Ich war da für ein österreichisches Catering-Unternehmen, das nicht in Wien angesessen ist, sondern woanders war, tätig und habe dort, ja, ich bin in Innsbruck die Olympiawelt nebenbei noch mitgemacht mit allen Events, so Fußball, Eishockey, Pink-Konzerten etc. und. Rodelbahn, Golfturniere, Tennisturniere, Timbersport-WM, ich sage, wir sind die Motorsägenmörder, ja, mit den Äxten und so.
So, dieses da, das
Formel 1-Team, was unter meinem Namen mitgefahren ist, für Force India und. Also ich habe ja, viele, viele Stunden, weit über 300 im Monat da investiert, auch aus einer gewissen Ideologie, aus einem Team-Spirit, um Erfahrung zu sammeln und zusätzlich zu meinem qualitativ hohen Know-how, wollte man einfach diese Menge, diese Logistik, diese Vorbereitung einfach einziehen und sagen, was muss man kennen, dass das wirklich auch auf den Qualitätsdenken auf einem sehr hohen Niveau möglich ist.
Aber ich finde, das gehört auch dazu, weil heute haben wir auch schon über gewisse Konzerte geredet, wo die Logistik überhaupt nicht passt hat oder die Getränkeversorgung. Und ich glaube, du kannst der beste Koch sein, aber wenn du jetzt ein bisschen wachst, brauchst du das Know-how, Logistik, wie funktioniert das in großen Stil, in großen Ablauf. Ich glaube, das macht auch das Gesamtheitliche aus dann. Wenn du nicht nur in der Spitzengastronomie mit der Pinzetten irgendwelche Sachen anrichst, sondern auch schaust, wie wir vorher geredet haben, dass 30.000 Schnitzelsemmel am Wochenende schnell verkauft werden, oder?
Ja, sag mal, 30.000 Schnitzelsemmel, du sagst es eh, da gibt es so guten Ausspruch, in Schönheit sterben. Ja.
Ich kann 30. Das wäre mir aber zusammenbringen, Christian. In Schönheit sterben.
Ich weiß nicht, ob wir nur schöner werden können, ja, aber kitschig. Sterben da mal sicher. Aber nein, ich sage jetzt mal, du kannst, und wenn es 500 Schnitzelsemmel sind, du kannst Schnitzelsemmel machen, aber du kannst auch Schnitzelsemmel machen. Also es kommt immer darauf an, wie du das machst, welche Produkte das nimmst und wie du das dann umbringst. Und ich glaube, jeder Kunde sieht das schon, wenn er es in der Hand nimmt. Freue mich drauf, ob ich reinbeiße oder träume ich wirklich reinbeißen.
Es ist natürlich eine Leidenschaft beim Herrichten dahinter gewesen oder gar nicht.
Genau. Und auch die Qualität, was ich da im Schalein in der Semmel habe, ja, und gar nicht, was drinnen ist. Allein die Semmel ist ja auch schon ein großes Thema. Ja, und das war mir einfach wichtig. Und wie du schon gesagt hast, dann ist natürlich Steiermark gekommen. Kannst du eh sagen, das.
Republik, ja, kann man schon, definitiv kann man das sagen. Du warst ja Gastronomieleiter am Republik, oder?
Nein, ich sage nicht ganz. Ich darf die Krone nicht aufsetzen, hat schon Geschäftsführer geben für diesen Zweig. Es gab ein Geschäftsführerboard für vier verschiedene Zweige, unter anderem Gastronomie. Und über den ganzen Aufbau, die Entwicklung, die Konzeptionierung, Lieferantensuche, die Prozesse entwickeln, die Abläufe, die Mitarbeiter einstellen und die ganze Instandsetzung natürlich, ob der einzelnen Betriebe, es sind ja sehr viele Betriebe.
Genau, die ganzen Outlets, was die mitbetreuen, gell?
Genau.
Ich war mal unten, ich weiß nicht mehr, war das MotoGP, IDM, DTM, keine Ahnung. Und da haben wir uns getroffen und da hast mir du ein bisschen Einblick gezeigt von dem ganzen Zusammenspiel, wie das funktioniert. Und hat mich schon sehr fasziniert, was da logistisch dahinter steckt, dass man alles rund um die Uhr perfekt an einen Kunden bringt, weil im Endeffekt verdient man da das Geld. Und das war schon sehr faszinierend. Wie lange warst du unten, Christian?
Ich war fast 4 Jahre unten. Okay. Und was für mich einfach der Anreiz war, damals mit dem Gespräch mit Senior Mateschitt selber noch, war auch die Regionalanbieter mit einzubeziehen. Ja. Es ist schön heutzutage, du kennst das selber im Eventbereich, ich kriege alles aus dem Großhandel. Ich kriege auch das Semmel für unter 10 Cent von Deutschland TK geliefert, wann ich will. Welche Qualität das dahinter steckt, ist das andere. Ob die Region durch das profitiert, wage ich zu bezweifeln.
Das wage ich auch sehr
zu bezweifeln. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in diesen Größenordnungen, da muss man schon unten auch sagen, hat es große Herausforderungen gegeben, weil sie natürlich auch die Kleinen nicht drüber trauen. Und da gibt es ja auch dann Schulterschlüsse, wo du sagst, naja, wenn ein Metzger das nicht schafft, 50.000 Frankfurter Würstel fürs Wochenende herzurichten, dann nehmen wir vielleicht 4, 5 und ich sitze mit einer zusammen und sage, hey, ich will aber eine gescheite Qualität haben, wir sind da in der Steiermark, ja. Die Leute kommen da her, in der Steiermark
gibt es. Du repräsentierst das Land in Wahrheit,
ja,
oder?
Ja, wir haben in Österreich gerade, in der Steiermark, wir haben gute Qualität, gutes Handwerk, Gott sei Dank, ja, in dem Breitengrad, noch immer. Aber es muss halt auch so sein, wenn einer beim ersten Kiosk ein Frankfurter Würstel kauft, für Hausnummer weiß ich nicht, muss er beim 13. dasselbe Würstel haben. Und das darf nicht kleiner sein, nicht dünner sein, nicht länger sein. Man sagt er, hey, warum schaut es bei dir anders aus?
Jetzt darf es mich interessieren, und wie ist das gegangen? Die Verhandlungen, haben Sie da ohne einlassen oder war da der typische österreichische Brotneid, ist der rausgekommen?
Naja, hast du schon mal mit einem Metzger zusammengesetzt, einmal ein paar Stunden?
Ja, aber irgendwie haben wir immer noch gesoffen mit dir, die Fleischhacke.
Naja, nur Wasser habe ich nicht getrunken.
Hey, apropos saufen, Christian, Prost einmal. Wir haben jetzt nämlich ein Glasl Wüt, also Traunsecker natürlich, liebe Grüße an Andi, die Wütsau haben wir jetzt im Glasl. Und was sagst du denn zu dem? Kurz einmal eine Unterbrechung.
Also ich muss dazu sagen, wir haben ja, ich bin vorhin eigentlich schon ein bisschen angekocht und Traunsecker kannte ich so noch nicht. Zumindest, ich habe es noch nie gehost. Trinkst du jetzt das erste Mal und es ist ein richtig geiler Stoff. Also es ist, es freut mich, dass sowas, wie wir vorher schon gesagt haben, sowas kehrt wieder mehr gefördert eigentlich und gefördert. Es muss mehr zurück, regional, kleine Sachen, gute Sachen, qualitativ super Sachen. Weil für das gibt man auch gerne Geld aus.
Ja. Ich kenne Andi schon seit Ewigkeiten und das Projekt verfolge ich schon seit Anfang an dazu. Also wenn die aufmerksamen Zuhörer wissen nicht, was sich abspielt. Aber kurz nochmal zur Information, der zahlt denen Bauern das 6- oder 5-fache, teilweise das 10-fache fast, was Lagerhaus zahlt oder die großen Betriebe zahlen. Und das verstehe ich auch, wenn du jetzt 8 Cent für ein Kilo Obst kriegst, dann glaubst du den ganzen Tag mit deiner Familie, bringst du eine Tonne Obst ins Lagerhaus und kriegst 80 Euro. Das ist eine Verarschung, weißt du?
Nein, da kann nichts ausschauen.
Sowas darf nicht sein. Und der Andi mit dem Defa, die haben da Ideologie, also Philosophie dahinter. Die kaufen das ganze Obst von den ganzen, also von umliegenden Bauern zusammen. Dann alles am Sortierpult nochmal durchschauen, die ganzen Stöhnen werden ausgeschnitten. Und dann kommt sowas raus. Also das ist ja kein Glückobst, sondern das ist ein Vollobst. Also es liegt am Boden, und wenn es reif ist, die höchste physiologische Reife hat. Und dann wird das presst. Und das finde ich einfach geil, weil die Wildsau, 22 ist das, glaube ich, muss nachher nochmal schauen. Aber es hat einfach so Saftigkeit, trotzdem rassig, es ist nicht kitschig, es schmeckt extrem intensiv nach Apfel. Und ja, wir haben jetzt kurz nach 11, es geht auch am Vormittag zum Trinken mit 6%.
Ja, das auf alle Fälle. Erstens macht es ein bisschen munter, nicht nur mit dem Kaffee. Und dann mit deinem Tatar harmonisiert sich das natürlich noch gleich viel, viel besser. Nein, ich muss wirklich sagen, die Aufmachung ist das eine, super Design, kann man gar nichts sagen, das ist richtig fresher, das passt dazu. Aber was hilft die schönste Flasche und das schönste Design, wenn das Produkt nichts kann? Und in dem Fall kann das Produkt richtig was. Und ich freue mich schon auf die anderen Sorten, mir zum Durchprobieren. Weil das ist schön, wenn man sowas sucht und dann findet man sowas, dann erfüllt, glaube ich, das an.
Ja, und ich finde, für Gastronomie, ich sage es für Gastronomie ist sowas wichtig, dass man was Neues hat, was die Leute noch nicht kennen. Nicht den 17. Strong Brew Cider mit irgendwelchen Geschmacksausbildungen. Ich finde sowas regional, handwerklich super, super gemacht. Und du hast da als Sommelier was zum Erzählen und du bringst da Leute was bei, also was näher, was sie nicht kennen. Und das finde ich auch immer wichtig.
Ja, was ich immer schön finde, mal zeigen wir es da zum Beispiel jetzt im Getränkebereich, aber ich finde es aber die Lebensmittel so. Und weil wir vorher gerade vor Spielberg waren, da bin ich auch viel zu Kleinstproduzenten hingefahren. Ja. Und ich kann nur eine Anekdote, damals war eine kleine Schaf- und Ziegenbäuerin, im Bereich Erzberg. Und die hat einen klaren Käsekeller gehabt, hat 3-4 verschiedene Sorten Käse gemacht, was halt die Schöpfe und Ziegen so hergeben kann. Und das Erste, was sie mir gesagt hat, wie ich mit ihr am Tisch zusammengesessen bin, hat sie gesagt, ich traue mir es gar nicht sagen, aber ich kann die ja ein ganzes Jahr gar nicht beliefern in alle Häuser. Ja. Und das hat sie aber so negativ gesagt, wo ich dann gesagt habe, naja, finde ich ja gut.
Und ich glaube, das war dir fast voll bewusst, oder?
Nein, sie hat gar nicht gewusst, wie sie es auffassen wollte. Und sagt, finde ich gut. Sage, es spricht ja für die Qualität. Es spricht für die Qualität, dass dein Produkt zum Beispiel nur 7 Monate gibt. Weil dann, sage ich, verkaufst du es, wie du sagst, weil in die anderen Monate geht es nicht. Da passt es nicht, da bringen wir das Produkt nicht so hin, wie es will. Es ist ein Qualitätsprodukt. Und das muss nicht 12 Monate verfügbar sein.
Aber fertig. Den Weitblick und den Zugang hast du. Glaubst du nicht, dass die schon einige... Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hat schon einige Gastronomen oder Abnehmer sitzen gehabt, die gesagt haben, hey, ich möchte es aber schon ganz hier haben, weißt du?
Ja, das definitiv. Ja. Und ich finde es auf der einen Seite richtig, die Entwicklung, auf saisonale Produkte wieder gehen, weil dieser Überkonsum, den wir in Österreich haben, in der Gastronomie genauso wie Handel, diese Vergleichbarkeit, weil jeder dasselbe drauf gehabt hat, das ist uninteressant. Lieber mehr regional und lieber saisonal, ist mir viel lieber. Ja, das kostet Geld und man sieht es auch jetzt gerade in der Zeit, es kostet richtig Geld. Manche können sich das Geld auch schon ein wenig kleiner geworden bei vielen, auch bei uns. Also das ist so, aber dafür die Wertschätzung. Die Wertschätzung sagen, das ist ein gutes Produkt und genau jetzt und genau von den Produzenten und von den Bauern oder von den Erzeugern und das gönne ich mir halt. Das ist was Besonderes. Das habe ich nicht 7 Tage die Woche, auch nicht jedes Monat sogar.
Da gehe ist eine Lebensqualität. Wenn man zu einem Bauernhof oder zu einem regionalen Produzenten, sofern man die Leidenschaft dafür hat, wenn man da essen und trinken wurscht ist, nicht, dass es sich morgen fühlt, wirst bei dem Thema nicht mitreden können. Aber ich denke mal, wenn du jetzt zu einem Bauern fährst und der erzählt dir das und der hat ein Handwerk dahinter und da siehst du die Leidenschaft und dann ist das Produkt daheim, also mir geht da noch wirklich, ich feiere sowas voll. Dann setze ich mich hier daheim, habe ich wieder mal ein frisches Brot geholt mit einer Bauernbutter und dann einfach ein Kresschen Schnittlauch drauf. Hey Christian, es ist so gut gewesen. Wenn man die Butter ausgetaugt hat, hast.
Ich sage mal, in der Puristik, in der Einfachheit liegt manchmal die Chance, in der Qualität. Da muss man nicht Shishi und 27 verschiedene Sachen haben, da reichen auch 2, 3 Produkte, auch im Lebensmittelbereich. Und dann funktioniert das wirklich gut. Und das Schöne, wie du sagst, wenn du jetzt zu so einem Produzenten, hörst du sogar zu so einem Lebensmittelerzeuger oder zu einem Bauern, ja, oder Landwirt oder Weinbauern oder was immer hinfährst, ja, der dieses Lebensmittel, dieses Produkt produziert, hinfährst und den kennenlernst. Auch jetzt zwischenmenschlich, ja. Ob er jetzt zum Gesicht steht oder nicht. Aber du siehst, wenn er erzählt über sein Produkt, das Leuchten in die Augen, ja. Und du einfach merkst, die Leidenschaft, wie du gesagt hast. Und dann isst oder trinkst das einfach. Dann merkst genau dieses Handwerk. Ja. Diese Liebe zum Produkt. Ja, wie ein Tischler einen schönen Holztisch macht und sich freut. Der darf auch was kosten. Oder du kaufst das halt beim Handel irgendwo und baust das vielleicht sogar noch selber zusammen. Dann ist wieder was anderes, wenn es was wird.
Genauso aber da fällt einfach für meines Erachtens für den Handel, ich meine, natürlich Handel super, aber da fällt irgendwie das Bindeglied, das emotionale Bindeglied, wie du sagst, du siehst ein Leuchten in die Augen von einem Bauern, der was, oder von einem Weinbauern, der was das macht, oder von einem Brot, also wenn jetzt irgendein Bauer Brot macht, oder sein Gemüse oder sein Fleisch, zum Beispiel in der Folge 11, haben eine sehr, sehr interessante Folge gehabt mit dem Franz Acker Fritz Wünischbauer. Die haben einen Hof in der Nähe, in Volzdorf da draußen. Und die haben auch Freilaufschweine und die haben eine richtige Ideologie dahinter, eine richtige Idee, was sein Hof machen will. Und das schmeckt man und das spürt man. Und ich finde das Essen da anders, weißt? Man zelebriert das mehr. Aber wie gesagt, bist dafür ein bisschen affin, genießt es und gibt manche Leute, die interessiert das, einen Doppi-Nuller. Das ist einfach günstig, fühlen muss.
Ja, aber ich glaube, das spürt man auch. Ob du jetzt, wie du sagst, irgendwas von der Stange aus dem Tiefkühler oder Convenience, wobei Convenience per se nicht schlecht ist. Gibt's
auch aus dem Tiefkühl-Convenience kann ganz gut sein, wenn man jetzt am Teller hat.
Genau, qualitative Convenience hat sich extrem mittlerweile nach oben geschoben. Aber es gibt natürlich auch sehr viel, wenn ich das so sagen darf, salopp Müll. Und der eine oder andere schaut vielleicht ein bisschen mehr auf das, was er sich unter die Nase reinschiebt, der andere ein bisschen weniger.
Das sieht man dann an den Menschen.
Ja, aber ich glaube, das spürt man auch. Weil, und da rede ich jetzt schon, da muss ich jetzt nicht immer nur Fleisch essen, Da rede ich jetzt schon von einer guten Karotten, circa Karotten draußen aus dem Garten raus und beiß einmal rein oder nimm eine, die irgendwo schon zwei Wochen umeinander liegt in einem Lager. Bis hin zu einem, ja, ich kann eine Rindsuppen machen, indem ich Wasser aufstöre und eine Pulver reinhaue. Oder ich kaufe mir halt, genau, ich kaufe mir halt vom Metzger ein paar Knochen und vielleicht ein paar Schermrippen, ein bisschen Fleisch und hau
Knochen. Ja, aber da fängt er schon an, wer kann denn? Weißt, ja. Es ist ja keine Hexerei dabei. Wie laut YouTube, jeder kann sich Videos anschauen.
Aber ich esse mal die Suppen und dann merkst du mal, was im Körper losgeht, wie der warm wird, wie der Körper auf einmal arbeiten
anfängt. Und wenn du dann Vortag fort warst und einen Brezen gehabt hast, eine gute Rindsuppen, ja, da geht nichts drüber, oder?
Ja, aus dem Alter bin ich ja draußen.
Hast du aus Geistbier ohne Rindsuppen, oder was?
Reparaturseital reicht, da brauche ich eine Suppen. Ja, nein. Aber, nein, gebe ich dir recht, aber das, ich sage mal, das hat schon was, ja, dieses Lebensmittel, was wirklich regional produziert ist und vielleicht nicht so auf die Masse, das macht meinen Körper auch ganz was anderes und ich glaube, umsonst haben wir nicht die Probleme mit Hyperallergien und alles Mögliche, was wir haben und Empfindlichkeiten, auch wenn es früher schon teilweise gegeben hat, sicher nicht in der Masse.
Oder vielleicht sind es nicht so erkannt worden, die Sachen, ist wahrscheinlich früher auch so
der Fall gewesen. Das kann auch so sein, vielleicht ist es bei einem oder anderen ein bisschen ein Hobby oder ein Sport, das möchte ich dir gar nicht unterstellen.
Also das stimmt natürlich nein, überhaupt
nicht. Aber ja, es ist so, es ist eine hausgemachte Sache und es kommt sicher nicht ungefähr.
Du bist, was du frisst, du bist, was du isst und der Spruch stimmt zu 100%, wenn man es nur oben einen Scheiß einhast, dann kann nichts dabei durch den Körper gescheit rauskommen. Das ist definitiv so. Und die Leute haben alle Mangelerscheinungen, ernähren sie nur in eine Richtung und dann brauchen 17.000 Supplements dazu, obwohl es Supplements nicht verteufeln will. Aber man braucht halt viel Sachen nicht oder wir werden viel gesünder, wenn man viel mehr auf die Ernährung schaut, auf seinen Körper horcht. Aber ja, ich muss sagen, ich darf jetzt da eh nicht zu viel gescheiteln, weil was ich meinen Körper schon angemaßt habe oder gefordert habe, ist ja nicht eher Wahnsinn, dass ich noch so gut ausschaue und so jung warst. Jetzt haben wir jetzt sehr viel auf das Thema von deinem Werdegang ein bisschen weggekommen, aber schneiden wir es nur ganz kurz an. Also Bühlberg war eine große Station, war glaube ich definitiv wichtig auch fürs Lernen, oder?
Ja, für mich war es das nach vielen Lehrjahren auf der ganzen Welt, ob im Top-Segment, wo wir uns auch kennengelernt haben, bis hin zur großen Event, ich habe alles vor Ort gehabt. Du hast ein ganz Gourmet-Schlässerl gehabt, du hast ein Wirtshaus gehabt, du hast ein Café gehabt, eine Bar.
Die Outlets
beim Rippen. Die Outlets plus, so war ein Riesenevent, wo du gleich mal 80, 100.000 Leute am Wochenende gehabt hast oder nur mehr. Und das hast du aber in einer sehr hohen Qualität über die Bühne. Das war der eigene Anspruch, die Qualität natürlich auch hochzuhalten, über die Bühne bringen können. Und das war natürlich auch schön, weil es in einem Ort, das ist ein bisschen lang, bin schon viel Auto gefahren, auch zwischen den Outlets und Ding. Ja. Aber weil das halt schön war, du hast das unter einen Hut bringen müssen. Ja. Und wir haben ein super Team und super Leute. Also, gefällt mich heute noch und schaue noch gern zurück.
Das jetzt darf es mich interessieren, wie war der Mateschütz eigentlich so?
Silent. Ehrfurcht ist das falsche Wort. Das ist einfach ein sehr nettes Andenken und für mich einer der Visionäre und besten Arbeitgeber weltweit, wo ich gearbeitet habe. Sicher ein Top 3 oder Top 5 Ranking für die Arbeitgeber als Mensch, als Person. Als Arbeitgeber, der mir auch zwischenmenschlich bei Gesprächen, wo man einfach gesehen hat, auf Augenhöhe, ja, nicht abgehoben, extrem geerdet, offen reden kann, natürlich weiß, was er will, natürlich auch fordern kann, ist sehr recht, das ist natürlich logisch. Ja.
Wenn du so keinen Fokus hast, in was für eine Liga das der gespielt hat.
Ist ehrlich, wie gesagt. Und ja, sicher unter die Top 3, die nächste Station, wo ich weitergegangen bin, ist gleich wieder so einer gewesen. Das war Charlie Flaschek, Karl Flaschek, ehemaliger Billa-Besitzer, das schöne Hotel Schloss Velten.
Genau, du warst in Velten, das habe ich schon wieder ganz vergessen.
Ja, drum.
Stimmt. Ich
schaue zwar nicht so gut aus wie der Roy Black und bin ein paar Jahrzehnte später runtergekommen.
Hätte nur Tor verpasst. Und der Kontostand wahrscheinlich.
Ah, ich weiß, ich habe seinen Kontostand nie kennt. Teilweise meinen nicht einmal. Aktuell ehrlich gesagt nicht. Aber ist wurscht. War wunderschön, ein super schönes Haus, bekannt, das gelbe Schloss am Wörthersee aus vielen Fernsehserien von der Oma und sonst irgendwas im Fernsehen kennen aus unserer Kindheit und natürlich vielen Liedern.
Was hast du da oben gemacht?
Die Herausforderung war auch wirtschaftlich, dieses Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Ist ein bisschen in der Krise gesteckt, sage ich jetzt mal. Dazu eine neue Konzeptionierung. Das habe ich dann wirklich live mitgemacht mit super Teammitgliedern und Partnern an meiner Seite im F&B und auch als Hoteldirektor. Also, wie gesagt, als Executive, wir haben durch und durch stolz aus 3 Küchen 6 Restaurants in einem Haus gekocht. Auf sehr, sehr hohem Niveau haben das wirklich wieder gepimpt und außer Versenkung, sage ich mal, in 2,5 Jahren eigentlich wieder weltweit zu Ruhm gebracht. Und dank sehr, sehr vieler tollen Leute, die da mitgeholfen haben, die da auch mitgezogen haben, viele Stunden ideologisch drinnen waren, Power eingegeben haben, genauso wie ich. Aber das ist halt ein gewisses Vorleben, was man, glaube ich, auch heutzutage einsetzen muss. Und war super. Und auch die Gespräche dann mit dem Charlie war natürlich ein Hammer, wenn er da als Gast war oder wieder mal gewohnt hat, weil man auch sieht, dass ein Mensch mit weit über 90 damals schon in der Nachkriegszeit als Klavierspieler nichts mit einem Schurfball und die Hosen, was er angehabt hat, ein Imperium wie Billa aufgebaut hat mit über 20.000 Mitarbeitern.
Billa und Pippa, gell?
Ja, und dann natürlich auch die ganzen Immobilien-Segment, wie er das natürlich kauft hat, noch Verkauf von Billa. Und trotzdem noch der geerdete Mensch, der lustige kleine Lauser, der freche Bursch mit über 90 Jahren, der immer wieder mal einen Witz und einen Schelm drauf gehabt hat, wirklich, und die zum Lachen gebracht hat und das Funkeln in die Augen mit 90 Jahren alle eine verloren hat. Und das ist so schön, wenn du mit dem zusammensitzen kannst und reden kannst.
Ich glaube, sowas imponiert auch, gell?
Wahnsinn. Weil ich sage, diese Personen, egal weltweit, die müssen das nicht machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, tut einer das auch ganz gut, wenn du einfach mal frei von der Leber, wie wir zwar einfach zusammensitzen kannst, egal wer du bist, egal was auf deiner Visitenkarte steht, egal welchen Titel du hast oder Doktor oder was auch immer du bist.
Es zählt das Zwischenmenschliche.
Jetzt. Es zählt der Mensch. Es zählt jetzt der Moment über ein Thema, wo man sich vielleicht austauschen kann oder Belangloses. Ja. Übers Wetter und wenn es das Schokoladenmus war, dass der Zuckerspiegel bei einem wieder ein wenig steigt. Das ist wurscht, weißt? Aber Lustiges. Und einfach sagen, hey, wie geht's da?
Einfach Mensch sein und Mensch bleiben und so sein dürfen, wie man ist und nicht irgendwie, ich glaube, ich habe ein paar Nullen mehr hinten am Konto, dass ich glaube, ich scheiße einen anderen Dreck wie die anderen. Genau. Und das Respekt, also das finde ich auch bei Menschen voll faszinierend, was wirklich viel erreicht haben, dass du mit denen ganz einmal reden kannst. Und wir von der Spitzengastronomie, wir haben ja schon Gott und die Welt bedient. Mhm. Also von Star, Politiker, alles Mögliche. Ist wahrscheinlich schon vor deinem Teller gesessen oder vor meinem Glasl.
Ja.
Und es gibt Leute einfach, die was so jung sind, nährreich, ich weiß nicht, wie ich es sagen will, oder in gewissen Konzernen, der Mittelschicht, also die mittlere Management-Ebene, das sind einfach teilweise richtige Hurenkinder. Man kann es auch sagen, wie es ist, das sind einfach richtige Ablasanter drunter. Und dann gibt es wieder andere Beispiele, die haben Erfolg und sind Weltstars und die sind so normal und die schätzen es so, wenn du denen ganz normal begegnest und nicht irgendwie einen Hofknicks machst davor. Und ich glaube, ich mache es zwischenmenschlich aus.
Ja, ich glaube, der Mensch siegt immer. Aber es gibt solche und solche. Die Menschheit hat viele Auswüchse in viele Sachen, über das brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht. Die Zeit haben wir halt nicht, dass wir über das diskutieren. Aber ich freue mich immer wieder, genau solche Leute kennenzulernen, egal welche Hautfarbe, egal welche Region, egal wo er herkommt. Wir schaffen es immer, in irgendeiner Sprache zu kommunizieren.
Ja.
Und es geht auch einmal nonverbal. Ich glaube, das haben wir schon beides geschafft. Nicht nur, weil wir vielleicht die Sprache nicht kennen haben, sondern nicht mehr ganz fähig waren, dass wir vielleicht irgendein deutsches Wort rausgekriegt haben.
Das hat allen die besten Zeiten gegeben.
Ja, aber es macht Spaß. Man lebt im Moment, das ist schön und hat eine gute Zeit miteinander. Und das kommt es, glaube ich, an. Und diese guten Zeiten, glaube ich, soll auch jeder sammeln im Leben. Das ist das Schöne, das sind genau die Erinnerungen. Und ja.
Aber das haben wir in der Gastronomie mit Multikulti, da kommen wir gar nicht drum rum. Also wir haben ja selber in den Küchen schon viele Nationalitäten gehabt oder im Service. Oder im Housekeeping, whatever. Und das macht sich aus. Und da macht für mich, ich sage immer wieder, Saisongehe, Gastronomie ist für mich so ein geiles Berufsfeld. Du lernst so viele Leute kennen und du wirst auch weltoffen. Wie wir jetzt erst, bis zu mir gekommen bist, wie wir zuerst schon geredet haben, ist ja Weltoffenheit, also das Saisongehe und das mit vielen Leuten zu arbeiten, regt dich. Weil ich habe jetzt erst zu dir gesagt, war lustig, wenn ich nicht fortgegangen war, wenn ich in Graz-Münster blieb war, was für ein Mensch das wieder war. Ich war sicher anders. Und das macht es einfach spannend. Ja, Christian, Föden, was ist da angekommen?
Ja, nach Föden. Ich wollte Auszeit nehmen, das habe ich mein Leben fast noch nie geschafft. Nein, ist nicht vergangen. Was mir immer ganz, ganz wichtig war, ich war schon der operative Mensch. Ja. Ich bin der F&B, ich bin der Gastronom. Aber für mich war meine Weiterentwicklung auch geistig immer ein großes Thema. Schulungen, es gibt sehr gute Schulungen. Aber für mich war es immer wichtig, out of the box. Die dürfen nicht nur in der Branche die Schulungen sein, wenn es geht, Branchen unterschiedlich überschneidende Schulungen machen, weil man gewisse Systeme, Herangehensweisen an Problemen oder Lösungen aus anderen Branchen übernehmen kann vielleicht sogar, ja, und sagen kann, hey, die machen das schon seit 30 Jahren, warum ist bei uns noch nie einer draufgekommen in der Branche?
Zum Beispiel 30 Jahre gibt es mehr da schon woanders, haben wir schon geredet.
Ja, genau. Das
ist auch schon vor 30 Jahren in der Schweiz gegeben, so ein System. Und wir haben es einfach dann weiterentwickelt. Aber da bin ich voll deiner Meinung. Und ich glaube, dass man die Gastronomie, war meine Meinung, aber sehr viel von der großen Industrie lernen kann, weil die schon sehr viel Abläufe systematisiert haben oder geschaut, dass sie Systeme hinbringen. Und das, ja, sage ich mir, fehlt der Gastronomie nur ein bisschen.
Genau. Und ich habe das nebenbei noch gemacht und habe nebenbei nur ein Studium angefangen. War ideal damals mit meiner Frau und habe das nebenberuflich halt so gemacht. Macht fast keiner mehr. Weil man einfach diese geistige Weiterentwicklung, ja, dieses Out-of-the-Box-Denken, mit einem anderen Blickwinkel wieder was dazulernen, mich selber weiterentwickeln, ganz, ganz wichtig war, um mein Know-how, ja, auch wieder weitergeben. Wie du gesagt, so arbeitest du mit so viel Leuten zusammen, in so einem Team zusammen, in der Gastronomie, gerade je nachdem in größeren Betrieben, hast du über 100 Mitarbeiter oder mehr, mit denen du täglich fast zusammenarbeitest. Oder du warst selber am Schiff, wie wir vorher geredet haben, und so, oder wie in der Schweiz gelebt hast, du hast da 40 Nationen teilweise in solche Teams, ja. Und trotzdem schaffst es du aber, dass du mit jedem kommunizierst und redest und hast eine gute Zeit. Wurscht, wo er herkommt, groß, klein, dick, dünn, Mandal, Weiberl, sonstiges oder Religion, das er hat, ist voll wurscht. Es ist die gute Zeit und ihr wisst das Ziel und Arbeit alle drauf hin. Miteinander.
Genau.
Jeder, was er am besten kann.
Genau, weil du ein Ziel hast und jeder gibt sein fachmännisches Know-how dazu oder einfach auch seine Hand dazu, sage ich mal. Das ist ja nicht jeder Fachmann jetzt, aber du brauchst alles vom Tellerwäscher bis zum Modellmanager hat jeder seinen Stand in jeder Abteilung. Und jeder ist wichtig. Und da kommt jetzt sehr viel zusammen. Also ab und zu sind gewisse Gastronomiebetriebe ein richtiger Schmelztegel, wo es ab und zu ein bisschen spannend wird oder Spannungen kommen. Aber das macht es ja eigentlich auch interessant, das Ganze.
Ja, Einheitsbrei ist nie so gut wie Multikulti in gewissen Bereichen. Ich sage mal, wenn du nur Spezialisten in einem Raum hast, dann ist das super bei der IT vielleicht. Dann ist das super vielleicht als Steuerberater. Ja, da brauchst du Profis. Aber gerade in der Dienstleistung, wir sind Dienstleistung, ja, ist die Vielfalt doch was Schönes. Das Ui. Bunte, den Einfluss, die Denkansätze von anderen oder auch das Know-how international, ob es beim Kochen ist, ob es im Getränkekulturbereich ja. ist, der weiß wieder was, was du nicht weißt, was du wieder lernen davon kannst, was er schon mal wo gemacht hat, wo du sagst, boah, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und man lernt ja nie aus in dem Bereich und das ist so schön, egal welche Position,
welche
Hierarchien einfach. Ja. Wir arbeiten zusammen in einem Team und das ist das Schöne.
Und was interessant, wenn man jetzt zum Beispiel beim Gasthaus im Ort lernt und bleibt dort für 30, 40 Jahre. Du hast da nie den Einfluss von neuen Produkten, neuen Ideen, was du hast, als wenn du jetzt 10 Saisonen hast. Und das finde ich ja mega spannend. Aber jetzt muss ich gleich mal was einhaken. Du hast gesagt, du willst immer weiterbilden und den Horizont erweitern und out of the box denken. Du hast auf deiner Homepage einen ziemlich geilen Spruch stehen gleich am Anfang, was ich sehr geil finde. Das heißt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das ist von Henry Ford das Zitat und das trifft ja eigentlich genau auf die zu, weil du musst, die Zeit ist im Wandel und die einzige Konstante ist ja die Veränderung permanent im Leben. Und du musst dich selber ändern, also ich muss sagen, mehr ändern, weiterbilden, ein bisschen einen breiteren Horizont kriegen. Und darum ist es das super, dass du das auf die Homepage geschrieben hast und passt da zu deiner Philosophie. Ja, und ich glaube, für Gastronomie ist es auch ganz wichtig, open-minded bleiben. Nicht nur immer das Gleiche machen, was ich schon 33 Jahre gemacht habe, weil das hat eh immer funktioniert und jetzt wundert es mich, warum es nicht mehr funktioniert. Also man muss Mut für Veränderungen haben. Und ich glaube, in der Gastronomie musst dich verändern, du musst da im Service ein bisschen Schauspieler sein, musst dich auf andere Mitarbeiter einstellen, auf andere Chefs, auf Saison, auf andere Herausforderungen. Also du bist ganz sehr flexibel, als wie wenn du jetzt ein Mitarbeiter bist in einer großen Firma, der was auf der Maschine hört.
Ja, also Andi, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, vor einigen Jahren, vor der Pandemie, hat man ja in der Tourismus ein mega Boom-Jahr gehabt, ja, 18, 19, das waren die Jahre, da ist gelaufen, da ist die Gelddruckmaschine in den ganzen Tourismus gelaufen. Dann kam die große Pandemie. Nicht nur in der Branche, in vielen anderen Branchen, ein riesiges Aufwachen oder mal ein Aha-Erlebnis, dass so nicht mehr weitergeht. Teilweise mit positiven Ansätzen, teilweise negativ, ich will nicht gescheit reden. Aber ich bin bei dir, man muss neu denken. Ja? Und ich glaube, ich habe mich zwar nicht neu erfunden, mit dem, dass ich mich selbstständig gemacht habe vor 4 Jahren und dieses Know-how praktisch wie theoretisch auch weitergebe und da Prozesse entwickle. Ich bin ein Mensch, der nach Abläufen, Prozessen gut organisiert, wie du schon gesagt hast, in großen Betrieben, Unternehmen. Das kann man auch ins Kleine bringen, als kleines Unternehmen. Ich sage immer, das ist dir was tat's denn jeden Tag? Was sind so Rituale? Ja, die kann man aber auch verbessern, aber das gehört irgendwo dazu. Vom Glanzbetrieb bis zum Großen, bis zur AG oder was, ja?
Kleine Handgriffe können auch optimiert werden. Wenn du einen Handgriff in der Woche 1000 machst und der wird, dann sparst du 30 Sekunden, dann wird das am Ende des Jahres sehr viel Zeit beanspruchen.
Also wir sind vorher mal bei dem Thema Spielberg gewesen und da ist zum Beispiel nur um das System gegangen, in dem Restaurant am Ring selber einen Kaffee. Mhm. Und wir haben an einem guten Vormittag 1500 Kaffee ausgeschossen. Ja? Ja, aber die nicht über Vollautomaten, sondern sind über den Siebträger grenzüberbar. Also wirklich sehr hochwertig in der Qualität, auch hier der Anspruch. Aber um einen Kaffee selber ist gar nicht gegangen per se, sondern jetzt geht es ums dreckige Geschirr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie oft muss der Mitarbeiter eine Kaffeetasse, eine schmutzige, wenn er anfängt, unter Kaffee, bis zum Gast, bis zum Observieren, bis dass der Spüler gewaschen hat, wie viel Handgriff braucht es, dass das wieder beim Mitarbeiter an der Kaffeemaschine steht?
Ist sauber wieder.
Sauber tut es. Und habe von 9 Handgriffen reduzieren können auf 5 bis 6.
Wenn du jetzt sagst, 1500.
Bei 1500 hast du 4.500 Handgriffe, wenn du nur minus 3 rechnest. Mal 3 rechnest
dann. Pro Tag.
Pro Tag, am Vormittag reduzieren kannst. 4.500 Handgriffe an einem Vormittag. Ja, Sport ist extrem viel Stress. Mhm. Allen Mitarbeitern, dem ganzen System. Du bist schneller, qualitativ wieder hochwertiger in der Dienstleistung. Und es geht einfach flüssiger. Nur du musst dich hinsetzen und musst dir das einmal anschauen.
Du musst eigentlich jeden Prozess, jeden Ablauf musst du einmal hinterfragen.
Genau.
Und das ist ja auch ganz wichtig, weil viele Leute hacken, die Gastronomen erfinden teilweise in Arbeit.
Ja.
Personalmangel oder einfach, ist ja scheißegal, wie du es jetzt nennen willst, aber das keiner setzt sich hin und schaut sich genau solche Sachen an. Und ich glaube, dass da der Schlüssel drin steckt, dass du Systeme einbringst, ob es jetzt Küche, Service, Housekeeping, irgendwo ist. Aber nichts anderes mache ich mit meinem Produkt auch. Ich habe Systematik dahinter, was immer gleich schmeckt, das kann jeder zu Tages- und Nacht zubereiten. Und das wird auch Zukunft sein für Gastronomie.
Also Zukunft Gastronomie ist, ja, wir sind ja gerade im großen Wandel. Es gibt eine große Bereinigung vom Markt. Die Pandemie hat das ein wenig verzögert durch die ganzen Stützen, sage ich jetzt einmal. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, es muss eine Änderung her, weil ständig, man muss sich nicht neu erfinden, aber man darf auch nicht stehen bleiben. Ja, weil es ist auch nicht alles gut, was immer alt war, weil sich auch Generationen und Ansprüche in der Gesellschaft ändern. Ja. Und auch in der Produktion, wie du sagst, auch Lebensmittel verändern sich ja. Ja. Und Arbeitstechniken oder Logistik oder Lagerhaltung.
Die Convenience-Produkte vor 20 Jahren waren ja teilweise richtig grauslich und heutzutage sind sie richtig gut.
Richtig, stimme ich dir zu. Und man glaubt gar nicht, was teilweise in der hochgestochenen Gastronomie bereits an halb oder fast fertig Produkten verwendet werden.
Ich war jetzt auf einer Messe und da habe ich mit Dessert-Hersteller geredet. Also da gibt's, die beliefern Betriebe, das glaubst nicht, dass die fertiges, tiefgefrorenes Convenience-Produkt einsetzen. Aber was nicht, du zückst das Hutterl raus, stülpst das raus, lass das auftauen, stellst auf Teller und dann wird das serviert und es schmeckt Bombe. Und weil ich weiß ja von vielen Köchen, Patisserie mag nicht jeder.
Das Sierste ist nicht kochen, haben sie aber gesagt. Gell?
Ja, genau, du musst ja auch nicht kochen. Alles Mögliche,
gell? Genau, backen ist nicht kochen. Geht man ja vor dem Fernsehkocher immer wieder, ganz live. Nein, stimme ich da voll zu. Und ich glaube, da gibt es eine Bereinigung. Ich will jetzt auch nicht da groß in die Zukunft denken, bin da kein Philosoph. Aber ich sehe einfach, was am Markt ist. Du hast das schon angesprochen, Mitarbeiterknappheit. Jeder Betrieb auch in der Branche hat Probleme mit Energie und Kosten. Was das betrifft, die Margen waren in den Tourismus noch nie hoch. Ja, war immer klein, jetzt sind sie nur weiter geschrumpft. Die Belastung ist hoch. Die Preise.
Ja, du bist der Meinung, es ist ein sensibles Thema, da muss ich jetzt ganz unterbrechen, dass wir den Faden nicht verlieren. Also du glaubst, also du bist der Meinung, dass die Preise sind jetzt angestiegen, das war bei uns jetzt schon oft ein Thema oder ist generell ein Thema, der Preisanstieg in der Gastronomie, wo ich immer dazu sage, wir waren früher sowieso immer zu günstig in Österreich, für mich war Essen und Trinken immer zu günstig im internationalen Vergleich und was da bleibt, da hätten wir aufgefahren müssen und jetzt sind wir halt den Sprung ganz groß gegangen, 10-20% teilweise. Und aber die Energie und die Personalkosten sind ja hinten angestiegen. Und das beschäftigt sicher viele Leute. Die glauben ja, die Gastronomen sind einfach willkürlich aufgefahren. Ich meine, ein paar, ja, ich nehme das berühmte Soda Zitronen von der Landstraße in Linz, am 6,30. Ja. Ist ja Wahnsinn, gell? Das ist für mich auch. Oder das Teller, das 8-Euro-Teller oder die Tortenanschneidereien, was man so in den Medien liest. Das ist also ein Thema, das wird dann polarisiert, das Ganze, was ich auch nicht richtig finde. Aber du sagst, die Preise sind gestiegen, aber trotzdem bleibt den Gastronomen weniger über am Ende des Tages, weil wann wer Einblick hat, hast das du, weil du beratest ja Leute im Einkauf, Verkauf, Kalkulation und Produktion.
Genau. Also auf der einen Seite, ich befürworte die Preissteigerung definitiv. Ich finde ein gutes Essen, da reden wir jetzt wirklich von hochqualitativ, muss einfach ein gutes regionales Essen sein und vielleicht nicht aus dem Tiefkühler kommen oder aus irgendeinem Vakuumsack. Darf etwas kosten, soll er was kosten, aber es muss ja was Besonderes sein, wie wir heute schon mal geredet haben. Früher ist man auch nicht 5 Tage ins Wirtshaus gegangen und ist essen gegangen, sondern da ist man mit den Eltern oder mit den Großeltern, sagen wir mal, essen gegangen zu Anlässen und das war was Besonderes. Mhm. Und da hast du auch qualitativ was sehr Hochwertiges gekriegt. Muss ich sagen, haben wir daheim auch noch gekriegt. Ja? Da ist auch noch gut gekocht worden. Heutzutage ist halt die Ernährung oder ja, überhaupt das Essen ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Erstens große Vielfalt, schnell verfügbar, wenig Zeit, viel Druck und man schiebt halt was unter die Nase rein, was vielleicht nicht so gesund ist ab und zu. Weil die Wertschätzung und auf der anderen Seite das Augenmerk darauf ein wenig verloren gegangen ist. Ja. Vielleicht auch daher die gesellschaftlichen Probleme mit Gesundheit und Co.
Ich bin deiner Meinung. Ich glaube, permanent schlechte Ernährung macht dich depressiv.
Hausgemachte Sache in der Gesellschaft. Ich denke aber, und ich sehe das eher, also nicht so stark im urbanen Bereich, wobei dort werden viele Trends gesetzt. Im ländlichen Bereich, das wieder ein bisschen back to the roots geht, gefällt mir voll gut. Die Kultur, siehe das, was wir in Glasl haben. Ja. Es hat Zeiten gegeben, da hast du einen Most, sage ich jetzt einmal, im Land, solche Sachen nicht mehr trinken können, weil das nur mehr sauer war und noch nichts geschmeckt hat.
Ja. Wo es dann Gicht schon in den Finger gezogen hat, wenn du das Zahntrat
hat. Ja, da, richtig. Da hast du die Gicht schon gespürt, bevor du das Glasl in der Hand gehabt hast. Und heutzutage hochqualitative Produkte im Getränkemarkt, genauso wie im Lebensmittelbereich. Und das ist gut, so wie es einmal ganz, ganz früher war. Ja. Und das gehört auch wieder ein wenig gefördert. Ich glaube, das wird da. Es kommt auch wieder, es wird auch verlangt. Im ländlichen Bereich, ich wohne jetzt im Attersee seit 6 Jahren mit meiner Familie, sieht man das sehr stark. Mir gefällt das, auch das Vereinswesen, ob Musikergruppen, Kapellen etc. Da geht auch die Jugend wieder hin, das macht einer Spaß, diese Gemeinsamkeit.
Das ist ein gesellschaftliches Event und das gehört sowieso gefördert, weil daheim von Gemüter sitzen, nur spielen, ist meiner Meinung nach nicht die richtige Taktik.
Ja. Dieses Füreinander-Dasein im Vereinsleben, genauso wie in anderen Bereichen, das fehlt teilweise ein wenig in der Kultur, finde ich jetzt ein wenig, oder überhaupt in unserer Gesellschaft, aber sind wir weit weg von der Gastronomie schon wieder.
Und in der Stadt, glaube ich, geht das generell zurück.
Nur du bist Einsiedler in der Großstadt, sage ich jetzt einmal, bist in einer Millionenmetropole und bist trotzdem ein Einsiedler im 9. Stock bei einer Tier, wo du nicht einmal weißt, wer neben dir wohnt.
Uninteressant. Wie in Wien gearbeitet habe, wenn ich aus der Haustür rausgegangen bin, in mein Gebäude, hat der andere Tier zugemacht, der wollte mir gar nicht zeigen. Und bei uns keine Abgrenzmünster. Das ist das. Das finde ich auch schön, sowas.
Ja, ich glaube, das war die paar Jahre, wo wir uns nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du ausgeschaut hast. Aber
das hätte ich dir jetzt gemacht. Gefährlich.
Die schwarzen Augenringe mit Tobi-Fingern so dick. Vielleicht war das ein wenig. Vielleicht. Nein, wie gesagt, ich glaube, das gehört gefördert und die Qualität kommt wieder und das gefällt mir. Und das gehört auch her, ein bisschen das Pendant zu der ganzen Riesenvielfalt. Wir haben vorher schon gesagt, wenn ich zum Bäcker gehe und ich habe 20 Weckerl da verschiedene, dann muss ich nicht fragen, warum ist das 21., was ich gerne habe, nicht da. Sind wir froh, was es gibt? Und ich muss eh nicht 28 verschiedene Joghurts im Regal haben und 27 Milch und weiß ich nicht, 18 verschiedene Butter. Es gehört wieder ein wenig.
Aber wie man jetzt gesagt hat, der Markt reguliert sich eh selber. Der Markt darf jetzt eigentlich selber regulieren, wenn die Leute nicht zu gewissen Produkten hingreifen, was man eigentlich nicht braucht. Aber wie wir schon geredet haben, wenn es da liegt, greift eh nicht. Da wird der Konsument wird im Jänner zu den Erdbeeren greifen, obwohl es vom Spanien irgendwas im Tunnel rauskommen und was der Teufel was. Und das ist immer Angebot und Nachfrage bei dem Ganzen. Und das ist so ein großes Thema, was wir da anschneiden. Aber gerne in der Gastronomie bin ich da dafür, dass wieder Handwerk wertgeschätzt wird. Auch das bezahlt wird und nur gejammert wird, alles ist so teuer geworden. Mhm. Weil jeder, der iPhone um 1500 Euro daheim hat, soll bitte die Goschen halten, wenn ein Schnitzel jetzt 2 Euro mehr kostet, wo der Wirt dahinter steht, was vielleicht von einem regionalen Bauern sogar kommt. Und da müssen wir, glaube ich, wieder hin, dass das auch nicht mehr, sage ich mal, zur Selbstverständlichkeit wird, rund um die Uhr 24/7, alles zum haben, alles zum bestellen können und wieder die Sachen wertschätzen kann. Ich kenne es von den ganzen Sternebetrieben, wo ich gearbeitet habe. Es gibt Leute, die gingen 3-mal in der Woche ins Sternelokal. Sie waren schon richtige lästige Hunde, die haben einfach so ein Niveau gehabt und die haben das gar nicht mehr schätzen können. Und andere, die gingen einem Hochzeitstag, 10. Hochzeitstag, waren die bei uns im Gourmet-Restaurant. Und da hast du das leicht in die Angst, in die Ehrfurcht, wie die das genossen haben. Also die haben das viel anders geschätzt.
Das Besondere, ich habe vorher gesagt, das Besondere. Es ist nicht alltäglich. Genau. Und ich finde das einfach so schön. Und ich glaube, man sieht es ja, die Qualität und die hohe Dienstleistung. Das heißt, da ist auch viel Manpower, da sind Menschen dahinter, die was da eine Leistung einbringen. Das zirkt nach wie vor. Das hat in der Pandemie gezogen, ob im Fünf-Sterne- oder Gourmet-Tempeln oder solche Sachen. Das zirkt. Das kostet gutes Geld. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Ne? Ich möchte mir das auch nicht leisten. Passt also. Aber ab und zu sowas sich leisten zu können, ist schön. Und ich glaube, dort entwickelt sich auch wieder die Gastronomie hin.
Aber dann reizt es ja ganz anders. Dann kommt ja der Reiz, wenn du denkst, hey, ich fahre jetzt Wellness in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo ich ein super Menü habe, super geiles Wellness, so kann ich dann kostet, 2.000 Tausender. Aber also ich bin beim Essen zum Beispiel so, wenn ich irgendwo hingehe und ich mag was trinken und ich mag was essen, dann bestelle ich mir das. Ob es jetzt Fabia ist, irgendein Wein, was, wenn ich Lust drauf habe, dann will ich mir das bestellen. Das mache ich zweimal im Jahr und ich zehre von dem so lange aber, weil mir immer drauf zurückerinnert, und wenn ich mir denke, kannst du dich erinnern, vor 3 Jahren waren wir in dem Restaurant und haben wir den Burgunder gesoffen und den Champagner und haben ein geiles Menü gehabt. Das hat dann 500, 600 Euro gewusst für pro Person. Aber die Erinnerung daran ist mir mehr wert, als würde ich das Geld in dem Augenblick.
Ich bin voll bei dir und ich habe dir vorher schon mal gesagt, Momente sammeln. Ich glaube, das, für das sind wir im Leben da. Ob mit anderen Generationen oder gerade im Augenblick, ob zu zweit in einer Gruppe oder ganz allein, wo sich was gönnen und einfach das abzuspeichern. Ja. Es hat einmal so ein Lied gibt, das schwarze Buch mit dem Dingst, oder? Von einem Rapper, von einem Deutschen. Das einfach abzulegen und zu fixieren im Kopf und zu sagen, ja, gespeichert für mein Leben.
Also
und
Bilder im Kopf, oder von Sido, oder was?
Ja, genau. Das ist Bilder vom Kopf. Einfach solche, das speichert immer ab. Du wirst auch noch Erinnerungen haben, ob es mit deiner Oma ist, ob es mit guten Freunden von Saisonen sind, wo du einfach sagst, das war Weihnachten, das war die Faschingsparty, das war der Geburtstag. Egal wo auf der Welt, ob am Schiff oder auf dem Berg, im Schnee oder bei 40 Grad irgendwo, das sind Erinnerungen. Und für das ist mein Leben da, solche Erinnerungen zu sammeln und zu schaffen.
Aber das wäre wert zum Schätzen, das war für viele Leute wieder
und gut. Und das kann ein gutes Essen auch sein.
Ja.
Wie oft waren wir vielleicht auch schon in sehr guten Häusern, gut gegessen, gut getrunken und wir können uns eigentlich nicht mehr daran erinnern, weil es eh nichts Besonderes war. Die Enttäuschung eigentlich dann eher überwiegt hat, weil die Vorstellung.
Ich meine, wir setzen ja die Latten auch meistens relativ hoch.
Das ist klar, weil es Hunger von der Zeit.
Wie es richtig schmecken sollte oder wie der Service.
Man sagt, super Handwerk, super gemacht, aber eigentlich für das Geld hätte ich mir mehr erwartet. Oder da
das haben wir auch schon oft erlebt.
Ich glaube, haben wir beide schon erlebt, nicht nur einmal. Definitiv. Und das ist halt dann ein bisschen traurig. Aber ich sage jetzt mal, wo ich vorhin wollte, diese Top-Gastronomie, ob Michelin und Fünf-Sterne-Häuser, ja, das kostet alles Gute. Die machen super Dienstleistung, super Leute, die hauen sich ein, die Dinge. Das kommt nicht von ungefähr, das wird da nicht geschenkt. Da sind Leute da hinten, die richtig einhackeln. Da reden wir nicht von 38,5 Stunden oder 4 Tage Wochen. Auf der anderen Seite wird die Zukunft sicher auch wieder sein in den kleinen familiären Strukturen, ja, in die Kleinbetriebe, Familienbetriebe, wo ein Idealismus da ist, der auch schaut, hey, ich bin regional da, ich kaufe das Wild beim Jäger und beim Bäcker mein Brot und okay, wir sind nur 3-4 Leute und meine Vielfalt ist nicht, ich kann nicht mithalten mit einem Gourmet-Tempel, aber das, was ich koche, koche ich gut, das ist eine kleine Karten und das ist fesch und das passt. Auch das wird es geben, diese Idealisten, auf die freue ich mich, weil dort... Das
gefällt, ja.
Erstens bilden die unsere Zukunft aus, weil das sind die, die noch Lehrling ausbilden. Viel Große machen das nicht mehr. Leider traurig. Auf der einen Seite jammern wir, auf der anderen Seite bildet keiner aus. Und aber auch, die geben auch die Möglichkeit der Vielfalt und nicht dieses Einheitskaderwelsch, wo es den ganzen deutschsprachigen Bereich in der Dachregion ist, sondern die haben auch wirklich das regionale Portfolio da und das pfeift einfach. Ja. Und wo es auch noch sicher ein Thema ist, weil wir vorher über Convenience geredet haben, oder gucken, ist halt auch eine gewisse Systemgastronomie. Da werden jetzt viele sagen, Alter, was ist mit
das?
Da
das ist ein interessantes Thema, das hast du heute schon angeschnitten.
Ja, da rede ich gar nicht so vom Weckerl oder von irgendeinem Baguette oder sonst irgendwas oder irgendwelche Chicken Legs oder irgendwas, sondern es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr hochwertige Systemgastronomie. Boah, vor 20 Jahren hätte ich mich geschlagen, glaube ich, für das Wort. Wo auch Essen serviert wird. Klar, aber es ist ein Prozess,
der glaubst du, dass das in die Köpfe drin ist, dass eine Systemgastronomie dafür steht, dass du das Essen selber holen musst?
Bei vielen schon noch. Du stehst dir beim Counter an, so wie beim Goldenen M oder so.
Zum Beispiel das dann. L'Osteria, fällt mir jetzt gerade ein. Also das ist ja auch ganz mal das
Restaurant. Genau, aber das ist eines von diesen Konzepten. Mittlerweile gibt es noch viel, viel mehr, die vielleicht noch gar nicht so groß sind. Teilweise, in Österreich gibt es die teilweise auch noch gar nicht, sage ich jetzt einmal. In Deutschland ist der systemgastronomische Markt viel, viel größer wie in Österreich. Ob jetzt qualitativ hochwertig ist, sei es in den Raum gestellt, aber es gibt viel mehr. Aber, wie gesagt, es gibt sehr gute Systeme mit einem sehr, sehr hohen Niveau, auch in der Dienstleistung, wo du freundlich serviert, dein Essen kriegst, deine Getränke kriegst. Aber du weißt ja, ich krieg das dort. Und wenn es halt dort, weiß ich nicht, ein veganes Restaurant ist, dann wirst du nichts asiatisch und keine Pizza oder sonst irgendwas vielleicht kriegen, sondern du gehst da hin und weißt, was du kriegst. Und dass die vielleicht nicht so oft wechseln wie der Huberwirt oder beim Schwarzen Adler oder bei der Hotel Post, ja, weil er ein Restaurant und regionaler kocht, das ist auch klar. Die fahren halt das System fast ein ganzes Jahr durch mit Nuancen, Abwechslung vielleicht
saisonal. Ja, also saisonelle Geschichten, aber du kriegst zum Beispiel in Wien das gleiche wie in Berlin. Und das macht ja ein System auch, im Endeffekt macht es ja aus, genau wegen dem machst du das. Dass überall bei McDonalds, warum lieben so viele Leute den Schachtelwirt? Weißt, in Österreich der Cheeseburger gleich schmecken sollte wie in Hongkong oder in Südamerika.
Naja, aber wenn wir Schachtelwirt sind, ich rede jetzt auch von Systemgastronomie, die qualitativ sogar nur mehr Ecken höherwertiger sind. Auch in der Qualität. Ja,
ich verstehe, was du meinst, aber sag ich nur,
und wie du sagst, du weißt, was du kriegst. Du weißt, was du kriegst, ob du in Innsbruck, in Wien oder in Salzburg oder in Berlin reingehst, du kennst das und weißt, das erwarte ich und das kriege ich um den Preis und fertig aus. Ist ja auch gut so. Und auch um wirklich heutzutage eine sehr gute Qualität. Mhm. Und interessanter als Unternehmer, durch diese Prozesse und Systeme, und für das bin ja ich eigentlich, habe mich selbstständig gemacht, verdienst du auch Geld. Mhm. Weil das ist ja eigentlich dieses Unternehmer, wo es dich heutzutage verfleischt, ja, wo es klar Unternehmer in der Gastronomie, ob du jetzt eine Bar hast, ein Restaurant, ein Café hast, ein Wirtshaus, ein ganzes Hotel hast, du sollst überall sein. Erstens, weil da die Mitarbeiter abgehen. Zu wenig Prozesse. Ich sage jetzt mal, Prozesse sind immer so hochgestochen. Ablauf. Ich sage, wie tat's denn? Ja, was tat's denn so? Wie tat's es denn? Ja, dass die Leute auch alle wirklich verstehen. Dass einfach sagt, was passiert und wie können wir es besser machen? Ob das Produkt besser ist, ob es für euch besser ist, ob es für einen Gast, für einen Kunden besser ist. Das soll alles besser werden. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir das optimieren, sage ich jetzt einmal. Aber nicht zu jedem Preis. Mhm. Und für ein Unternehmen auch schön, weil er sich vielleicht auch durch das Freiräume schafft, Kompetenzen, Know-how abgeben kann an andere, die die Verantwortung, wenn sie wollen, auch übernehmen. Wobei das mit Verantwortung übernehmen haben wir ja schon gehabt. Ja, schon geredet, wird auch immer schwieriger, dass jemand Verantwortung übernimmt. Und durch das aber auch unterm Strich weniger Belastung hat als Unternehmer, als Eigenständiger. Aber auch, hey, da bleibt was über mal. Ich arbeite nicht, weil ich lustig bin und zahle nur meine Mitarbeiter, sondern hey, mir bleibt auch mal ein wenig los, weil das ist, glaube ich, der unternehmerische Gedanke auch.
Ja, das soll ich ja schauen. Am Ende des Tages soll ich schauen, was in der Hosentasche überbleiben, weil sonst wird es einfach fad.
Wir sind auch nicht nur da, dass wir krumm und schief arbeiten. Irgendwann wirst du ja mal was leisten können, was weitergeben können oder auch den Nachwuchs, die Eltern und Kinder natürlich was weitergeben können. Und diese die Schiene, der unternehmerische Gedanken. Schon gewinnorientiert, aber nur zur Belustigung, Zeitvertreib,
wird keiner Unternehmer. Nur von der Ideologie reich, muss man jetzt reich werden, das sei dahingestellt, aber man soll den Spaß drauf haben und man soll das Leben leisten können. Weil es, glaube ich, gibt genug Gastronomen, die im Gastronomiebetrieb Essen trinken, aber außerhalb schaut es dann wieder ein bisschen anders aus, wenn sie so ein bisschen Kohle machen auf Zeitenschirm. Weil ich glaube, die Bilanzen von sehr vielen Gastronomen schaut nicht rosig aus. Ich kenne es von meiner eigenen Erfahrung her, dass das ab und zu sehr schwierig war. Und wenn du deine Zahlen im Griff hast, was auch, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, nicht viele Gastronomen haben eine Zahlen im Griff.
Stimme ich da voll zu.
Gibt es leider viele Leute, die kochen halt und kochen gut und sind im Service gut, aber einfach keine Unternehmer, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das gehört ja. Aber du hast jetzt erst die Systemgastronomie angesprochen und ich wollte dir fragen, wo glaubst du, geht die Reise hin, Zukunftstrends in der Gastronomie? Du bist ja tief drin in der ganzen Materie, wenn du jetzt ein neues Lokal begleitest oder ein Hotelkonzern begleitest. Da wird recht thematisiert, ob du jetzt was für Restaurants in der Umgebung das hast und dass die anpasst. Gibt es irgendwann einen sichtlichen Trend in der Gastronomie, wo man sagen kann, das wird in ein paar Jahren spannend?
Naja, Trend ist so ein Wort, das nehme ich ungern im Mund, weil ich sage immer, mit jedem Trend muss man nicht mitgehen, weil man weiß, wie lange das anhält. Man muss ein wenig die Augen und Ohren aufmachen. Wenn man länger in der Branche ist, so wie wir, fast 30 Jahre, dann sieht man, hat man viel gesehen, hat auch gesehen, wie schnell das was wieder runtergehen kann, solche Trends, und was da wirklich Geld vernichtet werden kann und da Unternehmen Köpfe kostet und Mitarbeiter Arbeitsplätze. Ich denke, dass auf der einen Seite die Top-Qualität und Dienstleistung nach wie vor zulegen wird. Das sieht man, die verdienen ja noch gutes Geld, das kostet Geld. Okay, das kann sich nicht jeder leisten, muss ich mir nicht leisten, will mir nicht leisten. Aber wenn ich mir es leiste, dann gönne ich mir es, wie du gesagt hast. Ich glaube, dass die Individualität, die Spezialisierung, ob regional, ob in eine gewisse Richtung, ob vegan, vegetarisch, italienisch, rein bio, was auch immer, die Nische zählt, wenn man da richtig gut ist, wirst du da gefunden und gesucht, auch wenn vielleicht die Zielgruppe kleiner wird. Aber du musst ja nicht 200 Sitzplätze haben, da reichen vielleicht nur 45 im Restaurant.
Oder nicht 100 verschiedene Positionen auf der Speisekarte haben.
Richtig, bin ich voll bei dir. Und der dritte Bereich ist sicher, also bei dem zweiten Bereich sind viele Idealisten dabei, kleine, wo hart zum Kämpfen sind, aber genau das sind die Weiterentwickler und die Forscher in der Branche, die wieder die nächste Zukunftsgeneration ausbilden, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das dritte ist sicher die Systemgastronomie. Die wird zunehmen, auch in einer hohen Qualität, weil einfach außerhalb der Gastronomie, wo wir uns bewegen oder Hotellerie, leider in vielen Branchen einfach die Wertschätzung an die Zeit nicht mehr haben. Der Druck in der Arbeit, 20 Minuten schnell was essen, ich schiebe mir irgendwas unter die Nase rein, das runterwürgen. Umso gesünder, das Gesundheitsdenken ist teilweise schon da, aber nimmt sich nicht die Zeit dafür. Und es ist ja genauso ungesund, ein gesundes Weckerl in Viertelstunde oben zum Wirren und irgendwas zum Trinken, wie wenn ich mir Zeit nehme. Das ist ganz was anderes. Also nur gesundes Essen, schnell oben wirren, ist genauso ungesund, wie wenn ich mir einen Schrott
reinhaus. Ist ja auch Stress im Kopf.
Genau. Im Endeffekt. Und ich glaube, da geht es hin, dass man Orte findet, wo man sich die Zeit nimmt, wieder Essen zu trinken, aber qualitativ hochwertig, aber einfach gestrickt in ein System.
Und wirklich, wie du sagst, richtig bewusst essen und trinken.
Genau.
Erst dann hinsetzen und einmal das zelebrieren. Also das schätze ich schon, die Südländer, die haben jetzt vielleicht fahren sie mit einem alten Fiat Panda dazu, weil der was schon voll der Rost ist, aber die sitzen sie heute Mittag, da wird eine Flasche Wein getrunken, bei uns ist der angeschaut, wenn du Mittag eine Flasche Wein trinkst. Ich meine, jeder Flasche Wein war vielleicht ein wenig viel, aber zur vierten Flasche, das geht.
Ja.
Und weißt du, die zelebrieren das einfach. Und ich bin auch so ein Mensch, wenn ich wo hinsetze, dann möchte ich mir Zeit nehmen dafür. Und auch das Essen schmecken und genießen und nicht auch jedes Mal aufs Handy hinschauen. Aber das sind solche Sachen, die, ja, das hast du einfach oder hast du nicht.
Ja.
Ob du schätzen kannst.
Und das kann man aber jetzt auch nicht am Menschending festmachen, das kann man nicht an der Ausbildung festmachen, da gibt es auch Doppeldoktoren, die sich alles reinwirken und den ganzen Tag über gesundes Essen reden und selber ernähren sie sich.
Oder Gesundheitsminister, was 120 Kilo haben, obwohl einer Schweinsbraul bei der Birne rausrennt, von Schwitzen, und Gesundheitsminister sind, und die wollen was erzählen, wie
es gesund Leben ist. Oder Spritzer gut schmeckt als Bürgermeister von gewissen Städten und so. Jeder wie er will, ja. Keiner ist makellos. Jeder hat seine Ticken, aber das passt schon so. Das ist halt der Mensch, auch die Vielfalt und das Bunte, was uns Menschheit ausmacht. Und es ist eh keiner perfekt. Muss auch keiner sein. Was ist perfekt? Gibt's gar nicht.
Das macht ja interessant, das Ganze.
Und das Schöne ist einfach, ein bisschen zurückschrauben vielleicht, ein bisschen, wie ich vorher schon gesagt, das Wort Wertschätzung ist für mich immer mehr. Ein bisschen einmal einen Step zurück und sagen, brauche ich das wirklich?
Aber das hat ja mit Selbstreflexion zum Teil.
Wie man gestern überlegt, was rede ich heute mit dir? Und dann bin ich auf das draufgekommen, so, was braucht man zum Leben? Und dann habe ich gedacht, eigentlich nicht viel. Ich wenn wir zwar vielleicht oder alle auf irgendeiner Hütte gehen, 2.500 Meter, wo es vielleicht nicht einmal einen Strom gibt, wo kein Handy, kein WLAN, kein gar nichts ist. Oder du hast einen Brunnen draußen, wo du reinspringst, wo du trinken kannst, vielleicht hast du sogar ein wenig eine Jausen mit oder eine Kuh oder eine Schöpfe, wo du die Milch und das rum kannst. Und ich glaube, ohne Fernseher und alles, wie halten uns eine Woche aus?
Sicher, ne? Du, ich habe schon seit, also da steht zwar ein Fernseher und ich tue was streamen, aber das ganze aber andere was, Zeit geht mir nicht an. Mir geht es einfach nicht
an. Was brauchst du zum Leben? Ein Mensch braucht nicht viel zum Leben. Ja?
Ja, überhaupt.
Aber wir glauben
es halt.
Wir glauben es halt und uns wird es halt eingeredet.
Ja, das ist, aber das, weil wir eine komplette Konsumgesellschaft sind und wenn wir mit Werbung zupolstert werden und wo jeder sagt, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du. Ich meine, ich bin ja, wenn ich bei iPhone 15, ja, das kostet 1.400 €, habe ich mir die Firma gekauft. Ich darf dir nicht trainen, aber gewisse Sachen, da tue ich einfach nicht mit oder ich gebe sehr bewusst, glaube ich, das Geld aus. Nein, vielleicht um 2 in der Früh beim Fortgehen nicht so. Aber so gebe ich das Geld eigentlich schon bewusst aus und fürs Essen und Trinken gebe ich einfach furchtbar viel Geld. Also das nimmt eine Riesenposition. Aber wenn ich auf dem Bankkonto schaue, Essen und Trinken, aber das ist mir wert. Das ist zwar am nächsten Tag weg, für andere ist das nicht wert, aber ja.
Aber es schafft schöne Momente.
Das schon.
Ja, und so schlecht schaust du nicht aus, also lebst gesund. Hast nicht so schlecht.
Das hast du jetzt aber schön gesagt. Du, wo glaubst du, jetzt muss ich was sagen, wir haben ja von den Wirten geredet, in der Liste und so. Wie ist denn derzeit das Mindset bei den Gastronomen durch die Bank? Also von den Medien wird es ja nicht ins beste Licht gerückt, die Gastronomie, wo ich schon oft gesagt habe, das geht mir eigentlich voll am Sack. Aber wenn du mit Gastronomen redest oder mit Händler oder mit Hoteliers, bist du die Stimmung oder Zukunftsaussichten? Haben sie Angst? Wollen sie was ändern? Oder bist du der Meinung?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Kann man gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube, wenn man sich jetzt den Sommer anschaut, auch wenn ich heute ausschaue, wir haben 6 Grad und Regen gerade, das ist gar nicht schön. Fast herbstlich, dafür haben wir einen super August gehabt. Es war, glaube ich, ein super Sommertourismus in Österreich, überall. Also gerade Attersee-Gebiet, wie gesagt, wo ich gerade wohne mit der Familie, ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite traurig zu sehen, trotz dieser Menge an Menschen, die überall aufschlagen, wie wenig eigentlich oder bewusster konsumiert wird, weil das Geldtaschel vielleicht ein bisschen knapper ist. Das heißt, eigentlich ist, obwohl mehr Leute da sind, weniger in der Gastronomie und in Hotels überblieben. Nicht nur, weil es rundherum mit den Betriebskosten so mehr haben, sondern weil die Leute einfach weniger ausgingen, vielleicht maximal auch Essen haben, teilweise ein Teller teilen zu zweit. Mhm.
Und dann auch Euro verlangt wird.
Ja, genau, haben wir gehört. Es war aber ein anderes Bundesland, nicht Oberösterreich.
Kärnten.
Und durch das der Handel wieder viel mehr verdient hat, weil da natürlich die Leute dann halt schneller weggelaufen, die haben da immer wieder von ungesunden Essen. Ja. Der Handel hat sicher profitiert durch das in die Tourismusgebiete, träumen wir wetten.
Hundertprozentig. Also da bin ich davon überzeugt, weil ja. Ich war vor kurzem im Sommer beim Mountainbiken in Hinterkleben, was da zum Empress zugefährst. Da sind Schlangen gestanden, lauter junge Leute, oder nicht nur junge, durch die Bank und haben sie einfach ein Essen geholt. Ja. Oder wie in der Flachkauber im Winter, da gehst du zum Bill rein am Nachmittag, der ist echt voll mit Leuten und die essen am Abend sicher nichts mehr, weil die kaufen sie für den Abend was ein.
Ja, und das ist leider ein bisschen traurig, das ist die Konsequenz aus der ganzen Situation momentan wirtschaftlich in Österreich, glaube ich, und der Preiskultur. Nein, wir haben ein großes Thema und das ist mir heuer richtig mehr aufgefallen, also im Seengebiet in Österreich, in Salzkammergut ist das mittlerweile auch politisch ein Thema und auch im sozialen Medienbereich. Ich habe noch nie traurigerweise so viele Leute in Fahrzeugen schlafen sehen und da rede ich jetzt nicht von Camper oder irgendwie VW-Bus, sondern Familien, die mit Kindern, mit zwei Kindern teilweise im Auto geschlafen haben.
Wirklich?
Die Koffer über die Nacht einfach rausgestellt haben, neben das Auto, damit sie ein, zwei Tage irgendwo im Seengebiet sind. Auf der einen Seite vielleicht, weil sie was gönnen wollten und sie vielleicht keine Zimmer leisten haben können, weil das Segment zu hoch war. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es sind auch gar nicht mehr so viele Zimmer verfügbar, eben aus gewissen Mitarbeitermangelgründen. Mhm. Auch Pensionen und Co., die haben keinen mehr zum Putzen, die sperren halt dann einfach zu, also auch im Low-Budget-Bereich. Also hier sind einfach auch weniger Betten zur Verfügung in die ganzen Tourismusgebiete, auch aus dem vielleicht geschuldet. Aber es stimmt mich traurig, ja, dass da so viele Leute dann in Autos schlafen, dann herausstehen mit Zahnbürstel in der Früh und mit Mineralwasser zusammenputzen, das Auto wieder zusammenpacken und weiterfahren. Warum gibt es denn irgendwo eine kleine Pension? Warum muss es immer nur 4-Stern-Plus und andere Häuser geben, Superior-Dinger, 5? Warum gibt es einfach nicht nur ein schönes Wirtshaus mit Zimmer einfach wieder mal dabei, was ja auch ein Normalsterblicher mit Familie und Kindern einmal im Jahr leisten kann?
Ja, was du am Abend, sage ich mal, mit Frühstück vielleicht 70 Euro zahlst, und dann hast du
aus der Superhaus. Und das ist aber, glaube ich, auch eine hausgemachte Sache, wo ich in sehr vielen Projekten sehe. Jeder strebt immer noch dem hochwertigen Segment. Ja. Muss ich dazu sagen, auch da habe ich schon super Investoren begleitet. Ja. Wir kommen ja aus der Branche, wo wir sagen, wir haben da im High-End-Bereich gearbeitet, taugt man auch, ja, diese Qualitätsanspruch haben wir ja. Aber es heißt ja auch nicht, dass das Kleine, das Einfache schlecht ist.
Überhaupt
nicht. Also gar nicht.
Das ist Berechtigung.
Und ich muss schon sagen, im 3-Stern-Segment oder auch darunter, ohne Klassifizierung, gibt es sehr, sehr viele Betriebe, und da kann man auch sehr, sehr gutes Geld verlangen. Die schlimmste ist die Quetschen dazwischen in der Gastronomie. Das sind die Betriebe, die nicht wissen, sind wir Haubenbetriebe oder nicht, oder sind wir einfach das Wirtshaus, sind wir ein 5-Sterne-Hotel, schaffen es aber nicht aus gewissen baulichen Gründen, finanziellen Gründen, was auch immer, und sind deswegen 4-Stern-S oder 4-Stern, sind aber mehr wie 3-Stern-Plus oder 3-Stern. Und diese Quetsche, etwas zu sein, was diese Dienstleistung musst du machen, kannst du aber nicht das Geld verlangen wie ein 5-Sterner, ja, hast du aber trotzdem mindestens, wenn nicht sogar mehr Dienstleistung und Power und kostet mehr, aber dann bleibt da nichts mehr
das über. Das hast du mir vor einem Jahr schon mal erzählt, wie wir es getroffen haben. Es war ganz ein spannender Gedankenansatz von dir, wo du gesagt hast, die Thematik, ein 4-Sterner kann nicht verlangen, was ein 5-Sterner hat, aber teilweise bieten sie den gleichen Service oder mehr.
Ja.
Und da geht es um die Wellnessbereiche.
Ja.
Die haben sie in der Corona-Zeit, denen das Geld hinten alles in die Blasen geworden, haben sie natürlich steilen Gründen gleich investiert, meistens in Wellnessbereiche. Dann ist der Energiepreis voll aufgefahren. Ja. Man muss einmal einen Wellnessbereich, musst du einmal energietechnisch musst du leisten können.
Richtig.
Und dann kannst du nicht das verlangen und da, glaube ich, hat es gescheit verzwickt.
Genau. Ich sage jetzt einmal, es ist ja heutzutage nicht mehr ganz so üblich, dass der Hausherr der eigene Hausherr ist, sondern das gehört meistens eh schon der Bank, das hat er, auch wenn es über Generationen aufgebaut worden ist. Traurigerweise ist eigentlich immer eine Negativspirale, immer investieren, kommen eigentlich fast nie ins Plus offiziell. Und teilweise kehrt einer gar nicht das Haus, in dem sie selber drinnen sind, seit Generationen. Aber das ist genau das Thema und diese Quetsche zwischen 4 und 4 Stern plus Superior-Bereich, ich glaube, die haben es momentan am schlimmsten. Man sieht selber, ich glaube, bis vor der Energiekrise hast du nur ein gutes 4-Stern-S-Hotel mit Halbpension teilweise um 140 bis 170 Euro kriegt. Jetzt kriegst du nichts mehr unter 220 Euro aufwärts, in einer schlechteren Qualität teilweise, mit nur weniger Dienstleistung.
Personal, weniger Dienstleistung.
Weniger Dienstleistung, weil man es einfach nicht mehr, weil man die Manpower nicht hat. Ja. Und trotzdem einen viel, viel höheren Preis, 25, 30, 40% aufgeschafft. Geht gar nicht. Und die tun sich einfach schwer. Und nachdem sie, wie gesagt, uns alle jetzt ein wenig erwischt haben im Geldbeisel wirtschaftlich, warum das ausgeben? Dann gebe ich es lieber vielleicht alle 3 Jahre aus und ich leiste mir wirklich was, wie wir vorher schon geredet haben. Oder ich gehe halt wieder, und das darf mich freuen, viel mehr in Österreich, wenn sich das jeder ein wenig zu Herzen nimmt, wieder mal zum Wirten, zum Karl, zur Rese, zur Hanni oder zu einem Alm auf, wo der Almbauer oben ist, der halt ein kleines Sortiment hat, aber ein gutes und ein ehrliches Sortiment hat, wo es auch vielleicht wieder mal einen Stammtisch gibt, wo auch gestritten wird. Aber
es macht sich auch so Stammtisch.
Ja, aber wo eine gewisse Diskussionskultur noch da ist, wo man diskutieren kann.
Und wo nicht, ich sagen darf.
Ja, genau, und nicht gleich gesagt, hey, du bist ja ein Linker oder haben wir gesagt, du bist schon ein Rechter und solche Sachen, sondern gleich irgendwo hingeschoben wird, sondern da darf einmal ehrlich die Meinung gesagt werden.
Ja.
Und das ist ja das Schöne, und da glaube ich, da müssen wir wieder ein bisschen hin. Das hat auch was mit den nächsten Generationen zu tun.
Stammtisch ist ja das Schöne, dass alt und jung benannt sitzt und jeder.
Man lernt ja davon.
Sicher.
Obwohl es sogar gescheit ist, das ist was anderes. Aber man muss es irgendwo mal rauslassen, auch die Meinung. Jeder frisst einfach nur das eine. Keiner, du darfst in der Öffentlichkeit.
Nichts mehr zu sagen.
Du darfst ja heute schon politische Korrektheit, darfst du fast schon nichts mehr sagen, weil dann wirst du schon mit dem Finger auf dir gezeigt.
Political Correctness.
Ja, das ist schon wichtig, ob es jetzt um die eigene Nationalität geht, um Religion, um Kinder, um Familie, um irgendwelche Ansichten. Das ist ja wurscht, welche Themen das dann fasst. Und das darf man schon noch haben in so einem Stammtisch. Und ich glaube, die Wirten, das ist auch dieser Sammelpunkt, den hat es immer gegeben und das ist nicht schlecht.
Aber wie kann es aber schlecht sein? Ich meine, ich weiß schon, dass gewisse Meinungen, dass wollen, dass man das auseinandergehalten wird. Aber ich bin auch das gefeiert, dass da Gott und die Welt bei mir sitzt, vom Vorstand bis zum Arbeitslosen, sage ich jetzt einmal, trinkt ein Bier und irgendwie kommt eine Diskussion raus, dann setzt man sich halt weg. Aber irgendwie ist das Turbulente, wo Menschen sind, menschelt. Und das ist einfach so ein, ja, so bunst zusammen sein. Ja. Und das macht es einfach wirklich aus.
Und das freut mich. Und ich glaube, das ist die Freiheit, die was wir in Österreich und Mitteleuropa nach wie vor haben. Wir dürfen das noch da. Wir können das da. Es geht eh. Wie gesagt, wir waren ja beide unterwegs auf der ganzen Welt und haben viel gesehen und viele Länder gesehen und auch gewisse politische, Hürden auch gehabt dort oder da oder kulturelle, wo du dann sagst, boah, Alter, da muss ich jetzt aufpassen, das darf ich nicht so tun, wie ich es gewohnt bin oder sagen oder nicht so anziehen oder die Handbewegung machen oder solche Sachen, weil das ist sofort negativ in dem Land. Die Freiheit habe ich nicht in dem Land. Ja, das haben wir. Und das ist ja das Schöne. Ja. Und, aber das müssen wir wieder ein wenig zulassen. Und ja, die
wenn
Meinung
man sich auf Negativität fokussieren. Also man hört Negativität, negative Sachen in den Medien und dann wird der Blickwinkel dorthin gerichtet, aber nicht auf die Chancen gesehen, was wir eigentlich haben und was wir eigentlich mehr zelebrieren oder mehr wertschätzen sollen.
Ja, aber gehen wir wieder vielleicht zurück in unsere Branche. Ich glaube, ist jetzt positiv. Ist jetzt positiv wie jede Entwicklung. Es sind Trends, die kommen, manche, die was aufschnappen, manche, die da extrem ideologisch jung sind, voll viel Energie einstellen und wirklich hackeln und sagen, okay, und da arbeite ich einmal 70 Stunden die Woche, es ist mein Betrieb und ich mache das und ich weiß, was ich kann und ich entwickle mich auch weiter. Ja, und ich freue mich, wenn sie dann zu mir kommen und mich fragen, hey, kannst du mir da helfen? Und es ist wurscht, ob es jetzt operativ ist oder irgendwo theoretisch und spezifisch ins Administrative reingeht. Das ist einfach, weil ich voll aus der Operativen komme, aber trotzdem die Theorie auch studiert und gelernt habe. Und das ist, glaube ich, was sich in mir vereint. Und ich sage aber ganz korrekt, jeder Bilanzierungschef, jeder Rechtsanwalt, jeder Steuerberater kann dir eine Bilanz lesen und Kennzahlen errechnen. Das kannst du nach einer Unternehmerprüfung genauso machen. Mhm. Ja. Aber wenn ich sage, die und die Kennzahl ist nicht gut, der kann dann nicht sagen, wie du das jetzt umdrehen sollst. Was sollst du da im Unternehmen?
Also die Prozessentwicklung im Unternehmen.
Ja. Operativ. Da kann er nicht sagen, ich gehe jetzt mal in die Rezeption, ich gehe mal in den Service, ich gehe mal in die Küche, ich schaue mal bei deinen Lieferanten an, bei dir selber als Chef an, was kannst du ändern, damit das einfacher besser ist. Der kann nur die Zahlen herlegen, der kann das auswerten, aber er kann dann nicht helfen, wie es besser wird.
Sag mal, er ist ein Impulsgeber,
genau.
Er sagt, hey, pass auf, das und das war zum Ändern, da kommst dann du ins Spiel, generell als Externer oder selber, wenn man jetzt ein kleiner Betrieb ist, da muss man selber drum kümmern.
Mhm. Genau, das Schwierige ist jetzt aber, jetzt bist du ein junger Unternehmer, jetzt hast du noch nicht so viel gesehen vielleicht und bist du nicht ganz so schütteres Haar wie wir zwar. weil du nicht so lange in der Branche bist, und sage jetzt einmal, wie willst du dir das selber beibringen, was du nicht kannst? Du brauchst einen Ödern oder jemand, der die Erfahrung hat.
Fahrerin, ja. So
genau. Der dir das Fuchtel, wie man sagt, am Land einfach zeigt, das aus dem FF dann kann und dir sagt, schau, ich helfe dir. Ohne, dass ich dich verändert.
Das ja, Individualist. Du musst bereit sein, dass du das aufnimmst.
Das ist das Schwierigste.
Du hast das Ego zurückstecken und sagen, hey, pass auf, vielleicht machen wir da nicht was richtig, rufen wir auf einen anderen, schauen wir uns das an und ja, wenn es nichts ist, dann ist es nichts, aber probiert haben wir es.
Das Erste, was sie gesagt haben zu mir, wie mein, im Behördenkreis, wie mein Unternehmen angemeldet war, du hast ja eine beratungsresistente Branche ausgesucht. Sag ich, ich bin ja schon 30 Jahre in der Branche, ich weiß, wie beratungsresistent das sie sind, aber ich weiß auch alle Fehler und viele Fehler, ob das jetzt in baulicher Struktur sein, im Prozesswesen bis hin zum Führungsstil und andere Sachen, wirtschaftliche. Ich habe es selber erlebt und selber gemacht und ich weiß es auch und das habe ich, glaube ich, auch schon bewiesen, wie man es besser machen kann und wie man es ändern kann. Aber da gehört ein gewisser Mut, Wille dazu, ist auch nicht. Viele schreien immer noch Veränderung und dann genau gar nichts oder sträuben sich gegen die Veränderung. Man muss es auch zulassen. Ja. Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort, Christian. War eine geile Stunde, sind schon wieder 8 Stunden, 10 Minuten, irgendwie wollen wir über unter einer Stunde bleiben, aber wir kennen jetzt noch stundenlang da hierin, weil es immer sehr interessant ist, andere Blickwinkel zum sehen. Ganz kurz, Startup, hast du jetzt alle drei durchgekost?
Ich habe natürlich alle drei durchgekost, wie du weißt, ich kenne ja deine Produkte und verfolge dich ja seit Jahren und immer wieder mal an dem einen oder anderen Event oder bei der Messe immer wieder kostet, ich war nur, wie das große Thema war, ich möchte ein komplett vegetarisch-veganes
Tatar
machen und wie lange du die Idee schon gehabt hast, wie lange du daran gearbeitet hast, bis du es umgesetzt hast, ich habe es dann auch gekostet das erste Mal, das ist auch noch ein Jahr schon wieder, ein Jahr jetzt aus im Herbst, oder?
Im Herbst ist sicher ja, also auf der Gast haben
wir wo ich dann gesagt habe, Alter, das ist wirklich ein super Produkt und Alternativen und auch mit dem Bioprodukt, den gröberkackten von der Struktur, da treffen sich einfach zwei Gastronomen, die wieder fachsimpeln bis ins Detail. Fisch, taugt mir super, kann es nur jedem empfehlen und bin sicher einer, weil ich eben sehr nach Innovationen suche und Nachhaltigkeit auch suche, nicht nur im Lebensmittelbereich, auch was Unterhaltsreinigung, lauter solche Sachen, alles was Gastronomie betrifft, Digitalisierung, einfach um zu verbessern. Neue, gesunde Ideen müssen nicht immer riesengroß sein und wirken, können aus kleinen Unternehmen rauskommen, solche Ideen. Da bin ich einer, der was sofort aufspringt, sowas auch mithilft zu entwickeln und auch zu fördern und zu vertreiben, weil ich genau das mag, das taugt mir einfach Leute, die nicht den Kopf ins Sand stecken, die nicht immer nur in die Vergangenheit schauen, die sagen einfach so, hey, okay, Ist-Situation, wir leben in Ist, machen wir was besser. Aber dann muss ich einmal den Finger ziehen und was tun, weil nur schimpfen geht nicht, sondern selber an der Nase nehmen und am Krawall und jetzt gehen wir mal an und du bist ja so ein Typ und mit deinem Produkt hast du es bewiesen und ich muss nicht immer alles neu erfinden, auch das hast du bewiesen, es muss nicht alles neu erfunden sein.
Wert es verbessern.
Aber man kann es auch verbessern. Oder man stimmt es auf die Ist-Zeit einfach ab. Ja. Weil es kann ja Dinge geben, die waren vielleicht schon mal sehr, sehr gut, sind aus gewissen Gründen vielleicht ein wenig eingeschlafen, weil man es nicht mehr braucht hat. Das heißt nicht, dass sie heutzutage vielleicht wieder braucht werden und deswegen muss man es wieder ein bisschen rauskehren. Nur man muss halt der Zeit anpassen. Und glaube ich, ja, ich schreibe mir das auf die Fahne, ich bin so ein Typ, der was sowas sucht und freut mich und die Produkte genauso, ja, mit dem richtigen Glasl dazu, was wir da eingeschenkt haben, ist wieder so ein Aha-Erlebnis, von dem wir schon geredet haben vor einer Stunde. Schön,
dass ich da was Neues sagen habe können.
Solche Momente, über die man redet, über die man gern redet, die man wieder in sein Bilderbuch abschließt, in sein Memory im Kopf.
Wir sind eh her auf der Gast wieder mit Andi gemeinsam, da musst du uns am Stand besuchen.
Dann ich freue mich, wenn ich ihn mal persönlich kennenlerne. Und hätte da vielleicht auch schon den einen oder anderen, der sowas auch ins Programm nimmt, so ein Glaserl, nicht nur deine Produkte. Und bin gern dabei.
Sehr gut. Christian, zum Abschluss, wir haben immer so Wochenhighlights und da möchte ich mit dir gern das kulinarische Highlight oder deine kulinarischen Highlights von der Woche. Kannst du nur drei Restaurant, Beisel, Hotel, irgendwas, was du in letzter Zeit gesagt hast, wo du sagst, hey, da könnte man hinfahren. Was sind denn drei Favorites, was du unsere Zuhörer sagen kannst, was man eigentlich einmal, was man sich anschauen sollte oder was man gesehen haben sollte?
Höhepunkt der Woche.
Wollt ihr euch spontan was ein?
Ja, der Name ist Programm. Hast du dir vorher schon mal gesagt, mit der Kesselhasse.
Also, ja, Silbrot. Aber das kommt auf Nummer eins. Ja,
da kann ich gar nicht um. Aus familiären bin ich da geprägt. Nein, tut mir echt leid. Auch mein Cousin, das ist wirklich die Metzgerei und das Wirtshaus klein und fein.
Silbrot in Scharnstein.
Ja, das ist im Fichtwang direkt neben der Kirche. eine Institution seit Generationen, qualitativ extrem hoch. Und ja, schön, dass es solche Sachen gibt. Und ich freue mich, dass ich dort auch wieder ein bisschen mitwirken darf, inoffiziell. Das darf keiner wissen.
Und sehr lecker dazu.
Ja, Gott sei Dank. Und ja, das andere, wenn ich jetzt ein junges Unternehmen sagen möchte, die, was mir gefallen, wo ich gar nicht so viel Zeit leider habe, dass ich hinfahre, ist bei uns am Attersee das Attersee. Es mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen sagen, hey, das sind ja gesnappt und da musst du reservieren und alles drum und dran. Ja,
reservieren musst du, weil es so gut geht.
Ja.
Das einfach immer voll sein.
Ich find's einfach schön, dass, egal mit welchem Background, ein junges Pärchen mit super Team und Mitarbeitern sich hinstellt, stundenlang und einer so einen Knochenjob macht, aus einem gewissen Idealismus aus, ja, und auch, ja, weil vielleicht auch der Backup ein wenig passt oder auch finanziell. Mhm. Und da was gemacht haben, sie machen, sie sind Umsetzer, sie sind nicht nur sudern, sondern sie setzen um.
Ja, das geht richtig gut.
Und diesen Erfolg haben sie sich hart erarbeitet in den letzten zweieinhalb Jahren. Und da viel investiert. Und das geht nicht nur mit Stehen und Schauen und blöd reden, sondern wirklich mit Anpacken von früh bis spät, dass da auf die Nacht alles weh tut.
Ich kenne ein paar Leute, die was da schon gearbeitet haben drin, oder letztes Mal war ich beim Kilian, vorletzte Woche. Ja. Und die haben mir teilweise, mein Spätzler gesagt, der hat 3-4 Stunden am Tag nur Fleisch zuputzt. Wenn einfach so eine Menge durchschieben.
Ja.
Es ist einfach so viel Geld und sie machen super gute Hocken, super schön sokal.
Und ich freue mich für einen. Ja, ich wollte einfach auf den Spitz, ich freue mich für denen und ich vergönne ihnen alles den Erfolg, weil sie halt, die stehen dahinter, die machen das. Das ist so Idealismus, wo ich vorher gesagt habe, es sind sogar Betriebe, die da pushen. Einen dritten konnte ich auch noch sagen, aber da sage ich jetzt keinen Namen nicht, finde ich, die sind immer schon in der Topspitze österreichweit unterwegs, sage ich jetzt mal gastronomisch, aber ich sage bewusst keinen Namen nicht. Aber es freut mich, dass auch solche Unternehmen den Mut haben, zu sagen, die Arbeitsstunden zu senken, aus Mitarbeitergründen, um einfach die Qualität für die Mitarbeiter zu erhöhen, die Dienstleistung deswegen nicht schmälern, vielleicht auch einmal seit langen Jahren einmal über einen Ruhetag nachdenken und sagen, hey, wir müssen jetzt 7 Tage offen haben. Warum sperren wir nicht zu? Gibt es im urbanen Bereich ja sehr viele im Wien, die teilweise nicht 4 Tage unter der Woche offen haben und Samstag, Sonntag, Montag oder Freitag, Samstag, Sonntag gar nicht offen haben. Finde ich auch gut. Und nicht so, weil sie sagen, wir schaffen es nicht wegen die Produkte her. Nein, die Dienstleistung ist trotzdem gut. Mhm. Aber es ist, uns muss es ja nicht 7 Tage geben. Es geht da 3 oder 4 Tage und dafür passt es.
Aber jetzt sind wir gespannt. Was redest du von einem Hotel oder von einem Gastronomiebetrieb oder?
Nein, ich sage mal, Stadt Salzburg und gastronomisch sehr hoch angesehen. Mehr sage ich nicht dazu. Aber es freut mich, dass man einfach eine Weiterentwicklung gibt. Ja? Dass man nicht sagt, hey, das gibt es schon so lange und das war immer schon so.
War immer schon so, genau. Das ist ja der Spruch, es war immer schon so. Und das ist ja, ewig gesagt hast, der Spruch, wer immer das tut, was er schon kann, wird sich nie verändern.
Genau.
Der wird immer das der Gleiche bleiben.
Wo er ist. Und ich glaube, darum müssen wir auch beide uns immer mit den spitzen Ohren durch die Welt gehen, durch Europa gehen, ob du mit deinen Produkten, ob ich auch in meiner Branche. Und darum habe ich vorher gesagt, was ist das Idealbild oder wo entwickelt sich was hin, Trends? Das kann man nicht sagen. Ich kann nicht heute was sagen. Kann sagen, das ist die Top-Entscheidung für die nächsten 20 Jahre. Du bist gar ein Unternehmer. Du musst das so machen. Ein Blödsinn. Ja. Weil das, was heute richtig ist, das hat man vor 5 Jahren gesehen, kann durch irgendwelche Einflüsse in 4 Jahren komplett ein Blödsinn gewesen sein.
Und wenn du nicht flexibel bleibst, heutzutage, dann bleibst du 100% auf der Strecke.
Na, dann kannst du zusperren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, diese Situationselastizität und auch dieses Wachbleiben und nicht so gerne ich es liebe, mit Systemen und Prozesse zu arbeiten, ja, wir beiden, und gewissen Routinen reinzubringen, erfordert extrem viel Aufwand am Anfang, aber es erleichtert das zukünftige Leben und auch die Wirtschaftlichkeit, mit Systemen und Prozesse zu arbeiten und Abläufen fixen. Aber man darf sie nicht starr gestalten. Ja. Du kannst nicht mit einem Hochseeschiff, und du warst am Kreuzfahrtschiff, nicht am Wolfgangsee fahren. Weil du das nicht da dran kannst, wenn irgendwas daherkommt. Und genauso verhalten sich leider viele, und da rede ich von Großunternehmen, auch Klein- und Mittelbetriebe, die haben eine Reaktionszeit, da ist schon 3 mit Sport.
Wo die kleinen Betriebe viel schneller reagieren können,
könnten,
wie ein Konzern.
Könnten. Teilweise sehen sie es und wollen es nicht sehen, teilweise wissen sie es nicht, weil es einer keiner sagt. Und teilweise ist es genau, ich will Veränderung, aber eigentlich will ich es ja doch nicht. Ich hebe die Hand bei Veränderung und wenn es dann ums Eingemachte geht.
Oh nein, bitte nicht.
Ja. Nein, boah, da muss ich ja an mir selber was ändern, an meinem Führungsstil, vielleicht an die Öffnungszeiten. Was tun denn da die Leute sagen rundherum?
Da ist wieder das Ego, was da im Weg steht.
Statusproblem, was auch immer. Ja. Wo ich sage, und da sind wir in Österreich schon noch sehr, sehr weit hinten. Auch was kulturell betrifft, wir kennen es vom Ausland, selber Ausländer zu sein. Ich glaube, wir könnten uns viel mehr Fachkräfte aus internationalen Ebenen holen. Aber leider ist Österreich da als Arbeitsplatz leider mittlerweile immer schlechter geworden und nicht interessant geworden. In vielen Branchen, nicht nur in der Gastronomie. Das ist eher ein Politikthema. Da müssen wir attraktiver werden als Standort in vielen Branchen, auch in der Gastronomie, weil wir da sehr viel Know-how reinkriegen. Weil jeder hat zwei Hände, ob der in Chile auf die Welt gekommen ist, auf die Philippinen oder irgendwo in Kanada oder in Novosibirsk. Das ist komplett wurscht. Die können was, und wenn das Team passt und wenn die Leute passen und die ein Ziel haben, dann arbeiten die miteinander. Und da geht auch was und da macht es auch Spaß.
Ja, macht es auch Spaß dabei. Ja?
Und da müssen wir wieder hin, finde ich. Und ich glaube, das geht in die Richtung. Ja. Und wir müssen auch die Generationen abholen. Und das ist das Schöne. Ich will nicht nur das Multikulti haben, ich will Generationen in Betrieben haben. Ich will, die Babyboomer gehen jetzt alle ja, in Pension. Schon drum, viel Know-how.
Jeder kann von jedem was lernen.
Haben jung und viel, alt. Viel aufgebaut, viel investiert in Österreich, in den Standort. Und vor allem verlieren wir die alle. Ja. Das ist extremer Know-how-Abgang in vielen Branchen und auch in der Gastronomie. Aber es gibt ja auch Branchen, und da rede ich von der Gastronomie, wie viel ältere Leute, boah, schaue ich uns gerade an, wie viel gibt es denn noch, die über 45 in der Gastronomie arbeiten?
Sehr wenig.
Und warum ist das leider so in gewissen Branchen, dass da bei gewissen Alter die Branche verlässt, was traurig ist, weil du sehr viel geleistet und Know-how hast, beziehungsweise in eine andere Branche abfahren hast. Das ist das Blödeste, was da passieren kann, glaube ich, in einer Branche, dass das Know-how, was zuerst 20, 30 Jahre aufgebaut, wieder auf einmal abwandert und weg ist und nicht mehr verfügbar ist. Das heißt auch nicht mehr den Jungen, den Lehrling, den jungen Mitarbeiter, die ausgegangen sind, zur Verfügung steht, um wieder das Know-how aufzubauen.
Das Weitergeben, das Zwischenmenschliche.
Ja, und das wünsche ich mir. Also ich habe mich gefreut in meiner Lehrzeit, dass ältere mir das als Lehrling gezeigt haben, grün hinter die Ohren, wie ich war, aber die haben da halt einmal eine gerupft und haben gesagt, hey, so geht's nicht und richte
mich jetzt an. Oder?
Nein, eh nicht. Ich Schneiz und Kampet war mal über ganz leicht waren, das weiß ich nicht, aber das ist ja wurscht. Aber dann hast du halt zusammenreißen müssen und trotzdem mal durchziehen müssen. Wenn es hart auf hart war, mal eine Stunde länger oder zwei bleiben müssen. Aber heutzutage wird er schon mit dem Finger auf dir gezeigt.
Die Leistungsbereitschaft, das war früher sicher andere. Aber ich glaube, es war definitiv der längste Podcast, was jetzt mit dir. Ich kenne noch stundenlang mit dir hier, weil du einfach ein super interessanter Gesprächspartner bist mit immer neuen Inputs. Und ich glaube, dass das ein schöner Abschluss ist. Die Politik, wenn es zuhört, die sich eigentlich gefordert, dass wir ein bisschen was ändern in der Integrationspolitik, dass man wieder interessanter wird für Multikulti. Christian, hast du einen Abschlusssatz für uns? Irgendein Zitat?
Mir taugt der Podcast für euch, also wie du mir den vorgestellt hast, haben wir zuerst gedacht, Alter, was wird das?
Frischfleisch und Natursekt.
Genau, aber wir kennen uns ja auch im Kopf, sind wir jung geblieben. Und ein Hoch auf euch am Podcast. Ich hebe gerade das schöne Glas nochmal. Ich stoße mit dir an und sage danke für die Einladung nochmal. Ich freue mich über vielleicht einmal zu dritt zusammensitzen und diskutieren und zum Reden. Wünsche allen Zuhörern das Beste, hoch seine super Themen, live von dir schon, aber fast wie auf dem Stammtisch.
Ja, man kann über alles reden. Jetzt in Gastronomie, jetzt was gut konsumieren, lass die Wirten nicht sterben. Und ja, dann von meiner Seite sage ich mir, Christian, vielen, vielen Dank, war wirklich ganz wertvoll, der Input, hat mir richtig getaugt. Und ich glaube auch, dass unsere Leute, die uns zuhören, einiges rausziehen können und auch ein bisschen eine andere Sichtweise auf gewisse Sachen kriegen. Das ist ja meine Intention oder das ist unsere Intention dahinter, wieder über Sachen zu reden, da wo in der Gesellschaft viel diskutiert wird, viel falsche Meinungen herumgehen und dass wir ein bisschen Licht reinbringen. Christian, danke, hat mich gefreut, bleibt's geil.
Danke, pfiat euch weiter so.